Okay, wir können eigentlich direkt starten.
Gut, du machst die Aufnahme.
Ich starte die
Ich hab's
Aufnahme.
irgendwo. Wir fangen mit mir immer, oder? Ein grausamer Doppelmord. Zwei Frauen kaltblütig ermordet. Viele Theorien, aber keine Beweise. Ein Fall, der in Mainz hohe Wellen geschlagen
Warte
hat.
mal, Thomas, stopp. Hier steht was bei mir im Skript. Achtung, Sonderfolge.
Ja?
Publikum begrüßen.
Stimmt, da war noch was. Na dann, sollen wir das tun, oder?
Würde sagen.
Herzlich willkommen hier zu
Abgrundtief, der True Crime Podcast der VRM. Ja, schön, dass ihr alle da seid heute hier an diesem ja, sehr hochsommerlichen Tag hier im Off in Mainz. Ich darf euch alle herzlich begrüßen und natürlich auch unseren Podcast-Host, die Stimme von Abgrundtief, Thomas Schmidt.
Ja, hi, auch von mir herzlich willkommen. Vielen Dank. Schön, dass so viele gekommen sind bei den Temperaturen. Also ja, Wahnsinn, dass hier jetzt so viele Leute sitzen. Als wir das gestartet haben, wussten wir gar nicht, wie wird das so. Aber ja, ich will jetzt gar nicht groß drum rumreden. Ich bin nicht alleine hier. Mit dabei ist auch der Mike Dornhöfer. Vielleicht stellst du dich noch kurz vor.
Ja, genau. Ich bin Produzent bei uns bei der VRM, Audioredakteur und kümmere mich um wie viele weitere Podcasts. Neben Abgrundtief sorge ich dafür, dass überall dann neue Folgen erscheinen. Wenn wir zum Beispiel eine neue Staffel haben, dass ihr dann eine neue Folge jeden Sonntag hören könnt. Genau. Und ich würde auch direkt sagen, neue Folge. Wir haben natürlich eine neue Folge auch mitgebracht. Wir entführen euch heute hier in unser mobiles Podcast-Studio und ja, können eigentlich direkt loslegen, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen. Erstmal, ja, schön nochmal euch alle zu sehen. Mit dieser Show heute Abend sind auch wir zum ersten Mal auf der Bühne. Ihr sollt euch trotzdem nicht fühlen wie Versuchskaninchen. Wir hoffen, ihr werdet einen schönen Abend, einen spannenden Abend vor allem mit uns beiden haben. Also auch für uns ganz besonders heute zum ersten Mal Live-Podcast und dann gleich True Crime live on Stage. Also ich freue mich drauf.
Wir haben heute Abend drei spannende Fälle mitgebracht und ja, das Studio hier wirkt auch ein bisschen anders als sonst oben auf dem Lerchenberg, nämlich mit so vielen Leuten hier im Studio. Und bevor wir loslegen, genau, klar, also wir haben ja einen Podcast, es geht ums Hören, aber es könnte für euch, denke ich, ein bisschen besser sein, wenn man auch noch ein bisschen visuelle Unterstützung hat heute. Und dafür haben wir was mitgebracht aus dem AZ-Archiv ausgeliehen. Wir haben heute zwei Fälle aus den 70er Jahren in Mainz und passend dazu hier einen alten Dia-Projektor. Ich hoffe, der funktioniert auch noch. So, da gucken wir mal. Bisschen verstaubt. Ob der noch funktioniert? Ja.
Klingt schon mal gut.
Ja, nostalgischer Sound. Ja, läuft doch. Sehr gut. Okay, dann können wir loslegen.
Ja, dann können wir jetzt richtig starten. Ja, der erste Fall, um den es heute geht, ich habe es eben im Intro schon kurz gesagt, der hat hohe Wellen geschlagen. Mike, den Fall hatten wir in der zweiten Staffel. Sagt dir der Name Klaus Breunig noch was? Bestimmt, oder?
Ja, natürlich. Also Klaus Breunig, ein Fall aus den 70ern in Mainz, ist mir in Erinnerung geblieben wegen gleich zwei Besonderheiten. Einmal haben wir gesprochen mit dem Psychiater von dem möglichen Täter von Klaus Breunig und gleichzeitig auch, weil der Fall und das Urteil sehr kontrovers diskutiert worden sind. Also das ist so ein klassischer unschuldig im Gefängnis, war der das wirklich Fall?
Ja, genau. Bei wem im Publikum klingelt noch was? Klaus Breunig, sagt das jemandem was?
Ah, ein, zwei Meldungen.
Zwei melden sich. Sehr schön, dann gibt es auch noch Überraschungen heute. Ja, so hat er damals ausgesehen. Und da zeigt sich, ja, der Fall beschäftigt uns heute noch. Und wie du schon sagst, das Urteil und das Nachspiel, vor allem auch mit dem wir es hier zu tun haben werden, da werden wir sicherlich noch detaillierter darauf eingehen, aber bevor wir überhaupt ein Nachspiel haben, bevor wir ein Urteil haben, da brauchen wir erstmal eine Tat und da muss es ein Verbrechen für geben. Und genau das schauen wir uns jetzt mal zunächst an. Dazu springen wir ein gutes Stück zurück, passt zu unserem Dia-Projektor ins Jahr 1970 und bleiben hier in Mainz. Schlaghosen sind angesagt, die Stadt entwickelt sich Stück für Stück zu einer jüngeren, zu einer dynamischen Stadt, die Studierendenzahlen steigen, es wird also immer lebendiger in der Stadt. Gleichzeitig gibt es noch keine Fußgängerzone, die Stadt ist noch sehr geprägt vom Autoverkehr. Und in 3 Jahren wird dieses wunderschöne Mainzer Rathaus fertiggestellt werden, was wir jetzt alle noch bewundern jeden Tag. Und wenn wir uns den Hauptschauplatz anschauen wollen, dann müssen wir einmal Luftlinie da hoch, nach Weißenau schauen. Wir sind hier ganz nah am Volkspark, den haben wir euch mal markiert und sehen da die Straße am Viktorstift, die Göttelmannstraße kreuzt. Und es ist eine Gegend, wo man ja Einfamilienhäuser findet, man findet große Bungalows, man findet Villen. Das direkt am Volkspark, also eine schöne Ecke, kann man sagen, glaube ich, wenn man da oben wohnt. Und genau da befindet sich auch der Bungalow der Familie Geimer, um die es heute geht. Die Geimers, das ist einmal die Margot Geimer, die Mutter, die hat eine eigene Kinderarztpraxis hier unten am Fischtorplatz, nicht weit von hier also. Vater Rudolf Geimer ist für den Medikamentenkonzern Böhringer für den Vertrieb im Ausland zuständig. Und die beiden Eheleute haben auch noch eine Tochter, das ist die 17-jährige Dorothee.
Also man hört schon, denen geht es wirtschaftlich sehr gut. Die Jobs klingen so, die Wohnlage, die klingt so. Wir haben es mit einer wohlhabenden Mainzer Familie zu tun. Und was die Polizei im Zuge der Ermittlungen auch noch zu bedenken gibt, der Rudolf Geimer, der könnte auch wegen seiner Tätigkeit im Ausland und der hohen Position bei Böhringer mächtige Feinde gehabt haben. Aber da kommen wir später nochmal drauf zurück.
Ja, genau. Und in diesem Fall hier können wir auch noch mal ein Stück detaillierter reinschauen. Und da will ich es auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen, was die Kolleginnen und Kollegen vom SWR dafür eine Arbeit geleistet haben. Die haben einen ganzen Vierteiler produziert in dieser Crime-Time-Reihe. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Es lohnt sich auf jeden Fall, die auch noch anzuschauen. Und die hat es uns vor allem auch ermöglicht, hier noch mal deutlich mehr Licht ins Dunkle zu bringen, als wir das normalerweise tun können. Deswegen seien die hier auf jeden Fall noch mal erwähnt. Also Ehre, wem Ehre gebührt. Wir schauen jetzt aber mal, wie dieser Fall beginnt. Wir haben jetzt sehr viel Vorrede geleistet hier und wollen aber dann doch noch nicht direkt einsteigen, weil es gibt noch so einen Vorfall, bevor das eigentliche Verbrechen passiert. Und das ist am 10. April 1970. Es ist ein lauer Aprilabend, es ist schon dunkel und da bemerkt Margot Geimer irgendwie so einen Schatten durch den Garten huschen. Sie kann das sehen, weil die Familie so eine relativ große Glasbausteinwand hat. War früher total schick. Lässt tagsüber so ein bisschen gedämpfter das Licht rein. Man sieht nur so schemenhaft, kann also nicht wie durch ein Fenster nach draußen gucken. Tagsüber ganz schön, abends kann das aber auch ganz schön gruselig werden. Und genau das ist jetzt hier der Fall an diesem Abend, denn sie merkt, da scheint irgendwie jemand im Garten zu sein und das beunruhigt sie. Sie sagt dann ihrem Mann Bescheid, er sollte auch mal bitte nachschauen gehen. Und als er nach draußen schaut, da guckt er auch wirklich jemanden ins Gesicht. Da ist also tatsächlich jemand im Garten, mitten in der Nacht. Es kommt dann aber nicht zu einer Konfrontation oder zu irgendeiner Begegnung der beiden, weil dieser unbekannte Mann im Garten, der ergreift dann die Flucht, läuft einmal quer über das Grundstück und hopst dann relativ sportlich über so eine 1,5 Meter hohe Mauer. Rudolf Geimer kann nicht sehen, wie er aussieht, er kann den Mann nicht beschreiben, hat sich aber, und das ist ihm aufgefallen, die Kleidung gemerkt, weil die war ungewöhnlich. Normalerweise, weil wenn ich mir einen Einbrecher vorstelle oder jemanden, der irgendwie im Verborgenen bleiben will, da ist er dunkel gekleidet, hat vielleicht einen Rollkragenpulli, vielleicht eine Sturmhaube auf. So zumindest das Klischee. Hier in dem Fall ist es aber er beschreibt ihn als elegant gekleideten Mann. Der hat einen langen Mantel an, er trägt sogar eine Krawatte und das passt jetzt nicht unbedingt so zum typischen Einbrecher, sieht vielleicht sogar so ein bisschen nach Geheimdienst aus. Ihn beunruhigt das jedenfalls, also würde es mich auch. Und er geht dann zu seiner Vitrine, da hat er einen Revolver, den lädt er durch und legt ihn in die Schublade von seinem Schreibtisch. Vermutlich will er da einfach vorbereitet sein, falls dieser unbekannte Mann wiederkommt. Aber 2 Tage später ist eigentlich nichts weiter passiert, das ist der 12. April. Da sind die beiden nicht mehr aufeinander getroffen. Da geht's auf Dienstreise für Rudolf Geimer. Der wird da morgens von einem Fahrer abgeholt. Ist keine Seltenheit, wie gesagt, Vertrieb im Ausland und 1970, da hast du keinen Zoom-Call gemacht, da bist du halt eben noch dahin geflogen und da wurde sich eben da face-to-face unterhalten. Deswegen ist es für seine Frau Margot und die Tochter Dorothee auch jetzt nicht besonders beunruhigend, nichts Besonderes, er wird eben abgeholt und zum Flughafen gebracht. Und das ist auch der Tag, in dem wir in unseren Kriminalfall so richtig reinstarten können. Aber erst abends, so gegen 22 Uhr, denn da kommen die beiden Geimers wieder nach Hause. Den frühen Abend bis zu dieser Zeit haben sie bei der Familie von Dorothees Freund verbracht. Mit den Eltern zusammen haben sie im Fernsehen noch einen Krimi geschaut. Und als der vorbei ist, fahren die beiden dann eben wieder zurück nach Weißenau in ihren Bungalow. Was sie dann da genau machen, kann man so genau nicht mehr sagen. Es gibt 2 Zeugenaussagen, die das Ganze zumindest noch so ein bisschen einordnen lassen. Einmal sagt jemand um 22.30 Uhr, da hat noch Licht gebrannt im Bungalow. soweit, so normal, würde mich jetzt nicht beunruhigen erstmal, aber gegen 1 Uhr hat eine Nachbarin dann was gehört, was schon eher beunruhigend klingt, nämlich ein gellender Schrei soll das gewesen sein, der da aus dem Anwesen der Geimers dringt. 150 Meter ungefähr trennen die beiden Häuser voneinander und das ist dann doch schon eher eine seltsame Beobachtung. Und seltsam findet es dann auch Dorothees Freund, dass die am nächsten Morgen nicht wie eigentlich verabredet am Hauptbahnhof auftaucht. Hier sehen wir die 17-Jährige. Ja, die beiden waren da häufig verabredet, sind zur gleichen Schule gegangen, haben aber eben woanders gewohnt. Und das war eigentlich so der typische Treffpunkt für die beiden. Ein großer Umsteigeplatz und von da sind sie dann meist gemeinsam in die Schule gefahren. So sollte das eigentlich auch an diesem Morgen sein, aber der Freund wartet und wartet und irgendwann denkt er sich, naja, ich muss ja auch pünktlich irgendwie um 8 Uhr in der Klasse sitzen, deswegen fahre ich jetzt mal, die wird schon noch auftauchen. Auch wenn das eben komisch findet, weil so eine Verabredung würde Dorothee eigentlich niemals platzen lassen. Das war den beiden schon relativ wichtig, glaube ich, kann man sagen. Ja, er ist dann im Unterricht, auch da trifft er Dorothee nicht und kommt ihm komisch vor, also fährt er mal nach Weisenau und klingelt bei den Geimers zu Hause. Klingelt einmal, klingelt nochmal, klingelt vielleicht mehrfach sogar, aber es wird ihm niemand aufmachen und spätestens dann kommt ihm die Sache richtig komisch vor. Also die haben es ja am Vorabend noch gesehen, wenn jetzt beide irgendwie nicht da gewesen wären. Das hätte man wahrscheinlich ja zumindest mal beiläufig erwähnt, vor allem wenn man verabredet gewesen ist. Und ja, das Gute für ihn ist, er hat einen Schlüssel für den Bungalow, heißt also, er kann mal aufschließen und auf eigene Faust nachschauen. Und ja, was bietet sich ihm da für einen Anblick? Ich weiß nicht, was ihr jetzt erwartet hättet. Ja, vielleicht alles verwüstet, alles voller Blut, ein Verbrechen, eine klassische Tatort eben. Aber im Grunde ist das genaue Gegenteil der Fall. Sieht eigentlich alles sehr, sehr normal aus, sogar ziemlich reinlich, weil die Putzfrau ist schon da gewesen am Morgen. Auch der ist also scheinbar nichts aufgefallen. Also komisch, arbeitet er sich dann so ein bisschen vor und tritt dann irgendwann in Dorothees Zimmer. Und da sieht er dann seine Freundin auch. Allerdings nicht so, wie er sich das erhofft oder erwartet hätte. Sie liegt nur mit einem Slip bekleidet im Bett und ihre Kehle ist durchtrennt. Die Freundin ist tot. Ja, Dorothees Freund, was macht denn in der Situation? Klar, ruft natürlich sofort die Polizei.
Warte mal, Thomas, ganz kurz. Also wir haben jetzt eine Leiche und gleich wird da alles voller Polizei und Spurensicherung sein. Aber du hast ja gesagt, die Putzfrau war schon da. Ja. Das heißt, die hätte die Leiche doch eigentlich finden müssen. Oder also können wir vielleicht auch sagen, sie hat vielleicht die Putzfrau die Tochter umgebracht?
Ist verdächtig auf jeden Fall, ja. Und die wird natürlich auch befragt dazu, weil sie natürlich im Grunde die Erste gewesen sein müsste, die dann da die Leiche entdeckt hat. Aber die sagt, sie ist an diesem Morgen einfach relativ früh bei der Familie gewesen und hat dann auch registriert, dass die Schlafzimmertüren noch geschlossen waren. Und ja, da will sie natürlich nicht einfach reinplatzen, die beiden aufwecken und sagen, hier raus, ich muss saugen. Ne? So ein bisschen hart geweckt, sondern sie denkt sich, ja gut, vielleicht wachen sie noch auf, dann putzt sie eben später. Oder aber die beiden Zimmer werden ausgespart und so scheint es dann halt in dem Fall gewesen zu sein. Und ja, ansonsten an der Szenerie, wie ja auch Dorothees Freund, ist ihr da erstmal nichts komisch vorgekommen.
Aber das würde ja bedeuten, dass erstmal der Täter keine Spuren hinterlassen hat. Also wir haben ja, also der Putzfrau wäre was aufgefallen. Türen aufgebrochen, Fenster aufgehebelt, irgendwelche Dinge zu Bruch gegangen oder ganz klassisch Blutspritzer überall. Das gab's ja alles nicht wirklich.
Ja, genau. Das stimmt. Also eine sehr, sehr unklare Spurenlage. Man sieht erstmal eigentlich gar nichts und vor allem, wenn der Täter Spuren hinterlassen hat oder die Täter, dann werden die jetzt wahrscheinlich schön ordentlich weggeputzt worden sein. Und das ist natürlich nicht so toll, vorsichtig ausgedrückt, weil oftmals sind es ja eben genau diese mikroskopisch kleinen Spuren, die du nicht siehst, die den Ermittlern aber da Anhaltspunkte geben könnten oder sogar Beweise geben. Aber wenn es eine gute Putzfrau war, dann ist jetzt zumindest davon nichts mehr zu sehen. Heißt also, die von der Spurensicherung, die werden sich sicherlich freuen, aber wir gehen erstmal nochmal zurück zu Dorothees Freund, der ruft ja die Polizei, da waren wir eben stehen geblieben und die sucht dann nach Spuren, die sie allerdings niemals finden werden. Alles sieht ganz normal aus, also so normal es eben aussehen kann, wenn da eine Leiche im Bett liegt, aber sie finden dann doch noch was Dorothees Freund nicht gesehen hat, nämlich im Schlafzimmer von Margot Geimer und da finden sie Margot. Und ja, auch die liegt auf ihrem Bett, bis zur Brust ist sie mit der Bettdecke noch zugedeckt. Und auch sie lebt nicht mehr. Es ist dann wirklich ein grausamer Anblick, der sich den Polizisten da bietet. Ihr Schädel ist, muss man sagen, regelrecht gespalten. Sie hat da vom Jochbein bis oben zur Schädeldecke eine 4 Zentimeter breite, also nicht lange, sondern breite Wunde. Dementsprechend viel Blut auch. Und jetzt stehen die Polizisten da, ja, neben der Tatsache, dass es keinerlei Einbruchsspuren gibt, nichts verwüstet ist, gibt es eben auch keine Hinweise auf ein sexuelles Motiv beispielsweise. Also keine Spermaspuren oder ähnliches. Nichts, was jetzt überhaupt erstmal ein Motiv erkennen lässt. Die Frage ist also, was wollte der Täter da im Haus? Ja, warum mussten die beiden Frauen sterben und warum wurde auch nichts geraubt? Ja, zumindest wie die beiden Frauen sterben mussten, das kann man dann bald sagen. Die Leichen werden natürlich obduziert. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter zunächst mal zuerst zu Dorothee ins Zimmer gegangen ist. Sie denken, dass er sie wahrscheinlich im Schlaf angegriffen hat. Es gibt da keine sichtbaren Abwehrverletzungen an der Leiche. Dann aber, als der Täter zusticht, wacht sie wahrscheinlich nochmal auf, will sich zur Tür retten und der Täter sticht dann von hinten nochmal zu. Man findet dann noch eine Stichwunde am Hinterkopf und dann schleift er sie zurück zum Bett, wo er sie ablegt, entsprechende Schleifspuren sind auf dem Boden gefunden worden. Er packt sie dann und schneidet ihr dann die Kehle durch und wirft sie auf ihr Bett. Bei Margot Geimer ist es nicht weniger unangenehm. Da finden die Ermittler auch erstmal keine Abwehrverletzungen, nur wenige Blutspuren, aber sie können auch so ein paar Blutergüsse feststellen. Die finden sie am Oberarm, am Bauch. Geht also davon aus, dass der Täter sie von oben runtergedrückt hat und auch die Schnittmuster oder die Stichverletzungen, die legen eben nahe, dass er von oben zugestochen hat und sie dann eben am Scheitel trifft. Er schlägt dann auch noch mehrfach zu, zum Beispiel mit einem Griff von einem Messer, weil Schnittverletzungen wird er ein Messer dabei gehabt haben. Und eben diese Schlagverletzungen, die ordnet man jetzt erstmal so der Messerklinge dem Griff zu. Und dann legt er auch sie wieder ab und deckt sie zu, was auch nochmal ein komisches Detail ist. Ja, man prüft dann viele mögliche Theorien. Man kann sich zu diesem Zeitpunkt ja auch noch sehr, sehr viel vorstellen. Eine Theorie, die mir auch direkt gekommen ist, ja, vielleicht hat Rudolf Geimer was mit dem Tod seiner Familie zu tun. Ist er wirklich auf Geschäftsreise an diesem Morgen oder hat er sich hier schon eigentlich ein ziemlich gutes Alibi konstruiert? Weil das wäre ja, wenn man jetzt mal so will, praktisch aus Tätersicht. Ja, ich bin aus dem Haus, dann kann ich es ja nicht gewesen sein. Ich bin ja auf Dienstreise. Man geht ihm natürlich nach, stellt aber dann fest, dass er auch wirklich in Teheran gewesen ist und auch ein Foto untermauert das. Das macht er dann am Flughafen. Das Komische ist, er schießt dieses Foto kurz vor seinem Rückflug. Da weiß er also im Grunde schon, ja, was passiert ist. Er bricht die Auslandsreise dann ab, kommt früher zurück und fotografiert irgendein Terminal am Flughafen. Wie wirkt das auf dich, dass er da noch ein Foto macht vom Abflug?
Klingt irgendwie verdächtig, finde ich. Also so ganz nach dem Motto, ich war wirklich hier in Teheran und zu dem Zeitpunkt und das ist mein Beweisfoto. Das macht einen total konstruierten Eindruck und das sichert ihm ja eigentlich auch sein Alibi für das Wochenende.
Das auf jeden Fall. Möglich ist ja auch noch, dass er jemanden beauftragt hat, diese Tat eben auszuführen. Das war auch eine Theorie, der man nachgegangen ist. Und auch das wäre für ihn praktisch. Er hat ja keinerlei Kontaktpunkte dazu. Er ist aus dem Land, wenn es passiert. Aber auch da können wir ein bisschen abkürzen, denke ich. Handfeste Beweise finden sich dafür nicht, dass er irgendwas mit dem Tod von seiner Frau und seiner Tochter zu tun haben könnte. Eine Frage ist ja noch, vielleicht sollte es auch gar nicht die beiden Frauen treffen.
Sondern Geimer selbst.
Genau, das ist eine Theorie. Er war aber nicht da oder eben das genaue Gegenteil, dass es eben schon diese beiden Frauen treffen sollte. Und man sich gedacht hat, jetzt aus Tätersicht, die Gelegenheit ist günstig. Ja, der Mann ist aus dem Haus, sein Revolver liegt da noch rum, aber der ihn abschießt, ist nicht mehr da. Jetzt schlage ich eben zu. Das spinnt sich zumindest bei mir im Kopf jetzt einiges zusammen an Theorien. Weiß nicht, wie das bei euch ist, aber sicher weiß ich, dass die Polizei eben der Theorie nachgegangen ist, dass Geimer selbst der Mörder sein könnte oder dass er jemanden beauftragt hat. Das ist beides hier aber nicht der Fall gewesen. Und ja, jetzt haben die Polizisten da einige Beweise sichern können. Man weiß so ein bisschen was über das Verletzungsbild der Opfer. Aber im Grunde genommen stehen sie erst einmal mit leeren Händen da, weil sie haben ja nichts. Ne? Sie haben keine Hinweise, keine Indizien, keinen Tatverdächtigen, keine Tatwaffe und auch keine Spuren. Also wirklich erstmal gar nichts. Unbefriedigend, vorsichtig ausgedrückt. Was es aber gibt, sind so eine ganze Reihe an gruseligen Vorfällen, nenne ich es mal. Jetzt mal untertrieben, bei denen man schon denkt, sie könnten so ein bisschen was damit zu tun haben. Konkret geht es da erstmal um eine Reihe an Spannervorfällen. Und die ereignen sich auch in dieser Region Oberstadt, Weisenau. Mal sind das Spanner im Verborgenen, die irgendwo hinterm Busch masturbieren, ja, und Frauen beobachten, mal treten sie deutlich aggressiver auf, also suchen wirklich den Kontakt, klopfen an Fenster, bevor sie dann eben an sich, in anderen Fällen ist es deutlich weniger, ich will nicht sagen glimpflich ausgegangen, weil das wünscht man keinem, aber ja, da bleibt es eben nicht beim bloßen Anschauen. Da wird dann jemand handgreiflich, das ist ungefähr 5 Kilometer entfernt vom Bungalow der Geimers und passiert etwa ein Jahr vor dem Mord an den beiden. Es trifft eine Studentin, sie wird in ihrem Zimmer überfallen, ja, ein Fremder verschafft sich da auf irgendeine Art Zutritt. 2 Wochen später kommt er wieder und dabei wird sie so schwer am Kopf verletzt, dass sie stirbt. Gerade noch mit dem Leben davon kommt ein Mädchen in der Nacht vom 11. auf den 12. Mai 69, also auch ein Jahr etwa vor dem Mord. Auch sie wird in ihrem Zimmer von einem Unbekannten überrascht und der kommt da irgendwie rein und haut ihm mit einer Taschenlampe auf den Kopf. Und auch bei dieser Frau, bei dieser jungen Frau, bleibt sich bei nur einer Begegnung. Er kommt einen knappen Monat später nochmal wieder, schlägt dann mit einem Stein auf das Mädchen ein und verletzt es dabei lebensgefährlich. Ich habe es jetzt so vorgetragen, als wäre das immer ein und derselbe Täter gewesen, mit dem wir es hier zu tun haben. Das wissen wir aber noch gar nicht. Aber ich finde, das wäre ja schon ein komischer Zufall, wenn das gleich zweimal passiert und dann auch noch ein und dasselbe Mädchen zweimal auf eine ähnliche Art trifft. Von 2 verschiedenen Männern, also so viel Pech muss der erstmal haben. Aber es ergibt sich eben so ein Muster. Die Opfer sind immer recht ähnlich und auch die Örtlichkeiten, die aufgesucht werden. Und wenn man sich das kombiniert mit diesen Spannervorfällen mal anschaut, ja, und so einen Kartenausschnitt sich anschaut, dann kann man da so ein Rechteck spannen, eben in diesem Oberstadt-Weisenau-Bereich. Und ja, das sorgt natürlich dafür, dass die Polizei da jetzt so richtig unter Druck ist, was sich da, ich meine, innerhalb von einem Jahr nur abgespielt hat. Ist schon richtig übel. 3 Menschen sind ermordet worden, 2 schwer verletzt und dann noch diese ganzen Spannervorfälle, von denen wir jetzt auch nur einige gehört haben. Also da gab es wohl auch noch mehr. Und klar ist ja auch, der oder die Täter laufen zu dem Zeitpunkt immer noch draußen frei herum. Man beschließt deshalb, dieses ja beschriebene Rechteck, von dem ich gerade gesprochen habe, so ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Man bestreift das und beschränkt sich dann meist auf die Abend- und Nachtstunden, wo eben diese Vorfälle vermehrt aufgetreten sind. Und dann macht die Polizei auch eine ganz interessante Entdeckung. Ihnen fällt tatsächlich jemand auf ihrer Patrouille. Und ich glaube, Mike, wir können uns jetzt schon alle denken, wen Sie da beobachtet haben.
Na klar, Klaus Preunig. Denn der ist ja bisher noch mit keinem Wort erwähnt worden jetzt hier. Und das wird mir auf jeden Fall mal Zeit. Es ist der 21. Juni 1970. Da sehen die Beamten ihn jemanden beobachten. Barfuß geht er über ein Grundstück und schleicht dort entlang. Es ist dunkel und plötzlich bleibt er stehen. Sein Blick ist in ein Fenster gerichtet und er beobachtet 3 Studentinnen, die sich gerade umziehen. Ich würde sagen, das ist für einen Spanner ein absoluter Volltreffer.
Ja, genau. Aber glücklicherweise nicht nur für ihn, sondern auch für die Polizei ist das natürlich ein absoluter Volltreffer. Denn jetzt können sie endlich mal einen Erfolg vermelden in diesen ganzen Spannermeldungen. Und sie sind sich auch schon zu Beginn relativ sicher, dass sie nicht nur irgendeinen kleinen Spanner erwischt haben, der jetzt gerade zum ersten Mal durch ein Fenster schaut, sondern dass sie hier den Mann erwischt haben, der zumindest auch noch für den Doppelmord an den Geimers verantwortlich ist. Und der Mann, der der Polizei ins Set gegangen ist, du hast schon gesagt, Mike, das ist unser Klaus Preunig.
Gut, dann schauen wir doch mal gemeinsam auf diesen Klaus Preunig. Preunig ist zu dem Zeitpunkt 26 Jahre alt und er hat es nicht leicht im Leben, denn er hat einen IQ von unter 75. Das bedeutet, er ist unterdurchschnittlich intelligent. Er hat eine Lernbehinderung und kann weder richtig gut lesen noch schreiben. Immer wieder arbeitet er als Hilfsarbeiter, packt also mit an und hilft, wie der Name schon sagt, weil er keine Ausbildung und auch keine Lehre abgeschlossen hat. Preunig wächst ohne Vater auf, lebt mit seiner Mutter in Gonsenheim und er wird schon sehr früh auffällig. Mit 13 soll er ein 7-jähriges Mädchen im Intimbereich verletzt haben. Er kommt dann in ein Heim und mit 21 wird er das erste Mal als Spanner auffällig. Zumindest ist das da zum ersten Mal dokumentiert und bei ihm bleibt es aber nicht beim Beobachten. Das ist eben besonders.
Ja, genau, da verhält er sich nicht normal bei, wobei das ja auch jetzt nicht normal ist überhaupt. Aber es ist wohl so, dass man sagen kann, dass der typische Spanner eben keinen Kontakt zu den Frauen sucht, die er da beobachtet. Und bei Klaus Preunig ist es aber genau das, was er eben tut. Also er dringt da teilweise in die Schlafzimmer seiner Opfer ein und bedroht sie. Man ist sich da eigentlich schon sicher, das ist der Mann, den wir suchen. Jetzt kann die Stadt aufatmen und ja, tatsächlich ist es auch so, die Spannermeldungen hören in dem angesprochenen Gebiet nach seiner Verhaftung auf. Heißt also, scheint jetzt erstmal ganz gut zu sein. Ja, Verhaftung alleine ist es aber noch nicht mit getan. Jetzt gilt es natürlich herauszufinden, warum Breunig die beiden Frauen ermordet hat und ja, wie er das getan hat und ob man ihm den Prozess machen kann. Ein Geständnis gibt es zunächst mal noch nicht von ihm. Nur die Spannervorfälle nimmt er auf seine Kappe. Kann er ja jetzt auch schlecht anders. Er ist ja auf frischer Tat ertappt worden. Aber ja, das muss der Mann gewesen sein. Da sind sich eigentlich alle sicher. Und ja, nach dem Muster wird er auch verhört. Nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, mindestens 7-mal ist er ja richtig in die Mangel genommen worden. Teilweise dauern die Verhöre 8-9 Stunden. Dann ist nochmal aufgezeichnet 7 Stunden, 6 Stunden. Ja, und irgendwann, da knickt der Ei. Er hat das alles durchgestanden, ohne einen Anwalt zu haben, vermutlich auch ohne überhaupt in der Lage gewesen zu sein, erfassen zu können, was hier gerade abgeht. Er ist ja nicht nur personell, sondern auch intellektuell in der Unterzahl gegenüber den Ermittlern. Und irgendwann, da sagt er halt, ja, ich war das.
Aber sag mal, Thomas, so Verhöre aus heutiger Sicht, ich weiß nicht, wie ihr das im Publikum seht, aber mit einem fairen Verfahren hat das für mich wenig zu tun. Also das klingt irgendwie ein bisschen wie Folter, wenn man 8-9 Stunden verhört wird. Es gibt übrigens auch keine Aufzeichnung oder sehr wenige richtige Aufzeichnungen, keine Wortlautprotokolle, sondern es wurde alles nur indirekt protokolliert von diesen vielen Verhören. Also da gibt es schon einige Punkte, an denen die meisten von uns heutzutage sagen würden, nee, das hat mit einem gescheiten Rechtsstaat aber so gar nichts zu tun.
Ja, das würde man heute auf jeden Fall nicht mehr so machen. Damals hätte man es eigentlich auch nicht so gemacht, wenn man damals streng gewesen wäre. Und Breunig, der gesteht nicht nur, der widerruft sein Geständnis dann auch. Insgesamt 3-mal gesteht er unter diesem immensen Druck. Und 3-mal widerruft er das Ganze dann auch. Innerhalb von, ich glaube, einem Monat ziehen sich diese Verhöre. Und du hast es Foltermethoden genannt. Es ist auch wirklich geschickt bis gemein gemacht, wie er da verhört wird. Da wird ihm zum Beispiel auch gesagt, ja, gesteh doch einfach, ja, das wird schon, da können wir dran arbeiten. Ist ja jetzt kein böser Mensch. Das ist so eine Schiene, die die Ermittler fahren, ja, dass man eben versucht zu sagen, wir können dich heilen, du hast gar nicht so viel zu befürchten. Eine andere Strategie ist, man schiebt ihm so einen Zettel vor, wo im Grunde schon alles draufsteht, ja, sein Geständnis schon ausformuliert ist, netterweise von den Beamten, und er dann nur noch seine Signaturen drunter machen muss. Und ja, irgendwann sagt er sich wohl einfach, ich will das nicht mehr, ich kann auch nicht mehr irgendwann. Kann man sich ja vorstellen, wenn ich jetzt einfach sage, okay, ich war es, dann hört's auf. Ja, vielleicht gar nicht klar, was überhaupt danach passiert, aber für den Moment bin ich die jetzt erstmal los und ich bin jetzt nicht morgen auch nochmal 8 Stunden hier eingesperrt. Und ja, das ist klingt erstmal gemein, aber dass das so gewesen sein könnte, das sagt auch sein Psychiater, das ist der Dr. Hans Breuniger. Klingt recht ähnlich, Klaus Breunig, Hans Breuniger, aber die stehen sich auf ganz anderen Positionen gegenüber. Er ist nämlich, ja, ihm vorgesetzt als Therapeut. Er ist Psychotherapeut, hat Medizin, Psychologie studiert und mit ihm arbeitet er später diese ganze Spanner- und Frauenthematik auf. Und wir können ja mal reinhören, wir haben es ja schon gesagt, wir haben ihn damals besucht für die Aufzeichnung. Wir können ja mal reinhören, was er uns damals über die Frage der Schuld und die Verhörmethoden gesagt hat.
Warum hat er da gestanden? Das erklärt sich aus dieser Vernehmungssituation. Wenn ich jetzt 9 Stunden auf jemanden einrede und ihm dann auch nahelege, sag's endlich, dann hast du doch Ruhe und dann können wir einiges für dich tun, dass gerade ein einfach strukturierter Mensch sagt, okay, komm, und man legt ihm ja vorgefertigte, schon geschriebene Papiere vor, die er dann nur noch zu unterschreiben hatte, was er auch getan hat. Und dann irgendwann ist ihm wohl zwischenzeitlich dann doch mal gekommen, das habe ich ja eigentlich nicht gemacht, und dann hat es wieder zurückgenommen. Und das ging, glaube ich, 1-2 Mal hin und her. Und dann ist er aber durchgängig Jahrzehnte dabei geblieben.
Ja, finde ich interessant zu hören von jemandem, der sich auskennt. Ob er glaubt, dass Breunig jetzt dennoch der Täter sein könnte, da kommen wir nachher noch dazu. Und es gibt da noch so eine Aussage, die ja tief blicken lässt. Es ist ein Pfarrer, der da zitiert wird in der Berichterstattung dazu. Und mal unabhängig, ob Breunig es jetzt war oder nicht, kann er einem da ja fast schon leid tun. Dieser Pfarrer ist es, der dafür sorgt, dass er überhaupt erstmal einen Anwalt an seine Seite gestellt bekommt. Klar, wahrscheinlich wurde er über seine Rechte belehrt am Anfang, aber ob er das alles so verstanden hat, darf man zumindest bezweifeln. Der Pfarrer fragt ihn dann irgendwann, warum hast du dir denn keinen Anwalt genommen? Und Breunig sagt, ja, würde ich ja, aber ich habe kein Geld. Er hat auch hohe Schulden gehabt zu dieser Zeit schon. Und Pfarrer sagt ihm dann, ja, genau dafür gibt es ja auch Pflichtverteidiger und die Antwort darauf ist nur, was ist das? Ja, also er versteht scheinbar wirklich gar nicht, in welcher Lage er sich hier gerade befindet und auch, ob ihm bewusst war, was seine Geständnisse für Auswirkungen hatten. Auch das können wir zumindest bezweifeln. Lass uns jetzt mal schauen, was er denn überhaupt gesagt hat. Wir haben es ja gehört, dreimal hat er gestanden und klar, die Ermittler, die brauchen sowas wie Täterwissen. Ja, und die brauchen das so, dass eben auch ein Gericht überzeugt wird, dass Breunig der Täter ist, damit er verurteilt werden kann und viel früher, damit überhaupt das Verfahren zugelassen werden und ihm der Prozess gemacht werden kann. Ja, und als sie ihn dazu fragen, da sagt er in einer Version, dass er sich zuerst Zutritt zu Dorothees Zimmer im Souterrain verschafft hat. Er sieht sie, wie sie da schlafend im Bett liegt, er weckt sie und will Sex mit ihr. Wenig überraschend sagt sie nicht, ja, los geht's, sondern fängt an zu schreien und er schlägt sie daraufhin nieder, damit sie aufhört zu schreien, damit er eben einfach nicht entdeckt wird. Das gleiche Motiv soll ihn dann auch zu ihrer Mutter, zu Margot, geführt haben und sie ist aber schon wach, als er kommt. Wenn er reinkommt, schreit sie auch schon. Er stürzt sich dann auf sie, schlägt sie nieder und dadurch kommt sie dann letztendlich auch ums Leben. Danach geht er wieder runter zu Dorothee. Die kommt dann gerade langsam so wieder zu sich, als er in ihr Zimmer tritt und ja, dann will er sie vergewaltigen, schafft das körperlich nicht, wird wütend und ja, diese Wut, die führt dann dazu, dass Dorothee sterben muss. Das ist eine Version. Er hat aber mehrmals gestanden und das hat sich auch dann doch mal voneinander unterschieden. Hat er auch mal gesagt, dass er zuerst zu Margot gegangen sei und erst später zu Dorothee und schon damals in den Polizeiakten wird vermehrt, dass schon während der Vernehmung ja an der Schuld Breunigs gezweifelt worden ist. Sie ja, sagen, es kommt ihnen so vor, als würde er eigentlich immer genau das sagen, was sein Gegenüber von ihm hören will. Also wie schon gesagt, diese Taktik, ja vielleicht einfach mitspielen, dann kommst du hier schon irgendwie raus. Und das ist es auch, was man ihm verspricht. Das sagt zumindest Breunig, ja, wenn du gestehst, dann kommst du in Behandlung, dann können wir dich heilen. Aber nicht nur diese ja, abweichenden und widerrufenden Geständnisse sind es, die die Anklage zum Wackeln bringen. Er wird dann einmal auch aufgefordert, Dorothees Zimmer zu beschreiben. Und die Beschreibung zuallererst spiegelt das mal so gar nicht wieder. Auch mal, als man ihn dann bittet, den Weg aus der Tatnacht einmal abzuschreiten, dann findet er das Haus der Geimers erst einmal gar nicht. Also er weiß gar nicht, wo er lang muss. Und alles, was er da so erzählt in den Verhören, ja, Täterwissen hin oder her, aber ich habe mir unsere AZ-Berichterstattung dazu mal angeschaut zu der Zeit und zum damaligen Zeitpunkt war das schon relativ detailliert, denn das war natürlich ein Fall, der für großes Aufsehen gesorgt hat. Also das wackelt alles ziemlich, was sie da in der Hand haben. Aber schauen wir erstmal weiter. Er soll ja diesen Weg nachgehen, das kann er erstmal nicht, also wird er dahin geführt. Und dann sagen sie, ja mach mal, wie hast du es denn angestellt? Und dann sagt er, dass er über den Balkon eingebrochen sei. Spuren dafür finden sich aber keine. Ja, generell finden sich keine Einbruchsspuren. Niemand scheint sich da irgendwie gewaltsam Zutritt verschafft zu haben. Und dann geht's um die Tatwaffe. Vielleicht können Sie ihn ja damit locken. Und er beschreibt es dann auch ganz genau, ja, was das für eine Klinge war, welcher Griff das war. An den Hersteller hat er sich auch noch erinnern können. Die Polizei zeichnet fleißig mit, zeigt ihm diese Skizze dann am Ende und er sagt, ja, genau so hat's ausgesehen. Und dann kann die Polizei damit auch zum Hersteller gehen und sagen, was ist denn das für ein Messer, das ist doch von euch. Und der Hersteller sagt aber, so ein Messer führen wir gar nicht. Also auch das steht irgendwie auf Sand gebaut. Ja, dann ist die nächste Möglichkeit, wie können wir da weiter ansetzen? Wir müssen die Tatwaffe zutage bringen. Also wird danach gesucht. Breunig sagt vorher netterweise, wo er die dann versteckt hat. Er will sie in so eine Kleingartenanlage geworfen haben. Die Polizei kann aber auch nach mehrmaligen Suchaktionen da nichts finden. Und ja, so geht das weiter. So kann man die Geschichte eigentlich immer weiter erzählen mit fast schon tragikomischen Elementen. Wie gesagt, die Polizei versucht ihn so zu überrumpeln. Er konfrontiert ihn erstmal mit Tatsachen, bevor sie ihm eine Frage dazu stellt. Und eine solcher Tatsache ist, man geht davon aus, der Täter muss ja Handschuhe getragen haben, weil keinerlei Fingerabdrücke gefunden worden sind, eigentlich nichts. Und dann wird er so mitten im Satz, als stünde das schon fest, gefragt, was hast du eigentlich mit den Handschuhen gemacht? Wo hast du die hingelegt? Und seine Antwort darauf war dann, warum Handschuhe? Es ist doch Sommer. Also auch das geht irgendwie nicht auf.
Ja, das passt nicht so richtig. Es sind einige Ungereimtheiten in diesem Fall, die auffallen. Das Haus erkennt er gar nicht. Die Tatwaffen denkt er sich komplett aus. Und die Sache mit den Fingerabdrücken, die versteht er schon mal überhaupt gar nicht. Das ist schon seltsam.
Ja, und so geht's auch weiter, auch im Gespräch mit Breunigs Therapeut. Der hat von weiteren Ungereimtheiten erzählt. Da gab es zum Beispiel noch eine Situation, in der sich Breunig die Hände waschen sollte. Man ist eben davon ausgegangen, dass der Täter sich irgendwo gesäubert hat, im Anwesen der Geimers noch. Und ich will nicht zu viel verraten, ich glaube, wir hören einfach mal rein, wie das abgelaufen ist.
Der wurde immer hingeführt, er wurde zu dem Haus geführt. Es hieß da nicht vorne, so, jetzt suchen Sie mal das Haus, jetzt gehen Sie mal auf das Haus zu, von vielleicht 10, die da stehen. Ja, sondern man ist im Pulk dann mit ihm dorthin gegangen und gesagt, so, jetzt gehen Sie mal da rein, ziehen Sie sich da mal hoch, was er gar nicht konnte als untersetzter Mensch. Ging er da, wie Nasser sagt, ja. Und wer da drin war, dann waschen sich jetzt mal die Hände, ja. Und dann bekam er die Armatur gar nicht bedient. Er wusste gar nicht, wie dort Wasser rauskommt. Das ist ja, gibt ja tausende Variationen, wie man jetzt hier Wasserhähne bedient jetzt. Und die war ihm nicht bekannt, ja. Also, und wir können das jetzt fortsetzen.
Man könnte aber auch denken, sei schlau, stell dich dumm, oder? Also so nach dem Motto, vielleicht ist der verdammt clever und spielt es einfach nur die ganze Zeit. Wäre das vielleicht eine Taktik, die man dem Klaus Breunig da unterstellen könnte?
Das kam ja auch direkt in den Sinn, ne? Weil du denkst du dir so, das kann man auch spielen. Aber auch das habe ich seinen Therapeuten gefragt und der sagt, dass er das eigentlich nicht glaubt. Denn Breunig hätte dafür richtig viel planen müssen, hätte total sortiert und gründlich vorgehen müssen. Und dafür, sagt er, hätte er nicht die intellektuellen Fähigkeiten gehabt. Und dazu kommt ja auch noch, wenn man davon absieht, keine Einbruchsspuren, keine Fingerabdrücke, nichts. Also da musst du schon ein echter Profi sein. Ja, ganz egal, wie deine intellektuellen Fähigkeiten sind, das machst du mal nicht einfach so, da mir nichts hier nicht rein und raus spazieren, zwei Leute umzubringen und du hinterlässt keinerlei Spuren. Also das ist schon eine Leistung, kann man sagen, wenn auch keine gute. Dazu kommt, dass Breunig sich ja auch immer wieder widerspricht. Es geht in der Befragung zum Beispiel auch um diesen Revolver von Rudolf Geimer. Wir haben den schon angesprochen. Den hat er zwei Tage, glaube ich, war es vor der Tat, ja in seine Schreibtischschublade platziert, wenn dieser unbekannte Mann wiederkommt. Und der fehlt tatsächlich auch nach der Tat. Also ja, nichts geraubt worden, stimmt nicht ganz. Die wurde mitgenommen. Und wenn Breunig der Täter ist, dann muss er ja auch diesen Revolver mitgenommen haben. Und auch dazu wird er befragt und auch da kann er nicht wirklich weiterhelfen, weil Revolver hat ja so eine Trommel, die klappt man zur Seite, da kommen die Patronen rein, also wie so eine Cowboy-Pistole. Und Breunig sagt aber, ja, man klappt die einmal so auf, macht da die Patronen rein, so ein bisschen wie bei einer Schrotflinte. Und der Lauf ließ sich halt keinen Millimeter bewegen, der war fest aus einem Stück. Breunig bleibt aber dabei, ja, ich habe die mitgenommen und dann können wir die ja bei mir im Garten mal suchen, weil ich habe die da vergraben. Wer glaubt, was die Polizei dann gemacht hat? Einen Garten umgegraben. Ja, richtig umgepflügt, tagelang gesucht, es wird nichts gefunden. Dann sagt er plötzlich, ah, Moment, jetzt, wo er da gerade so schön gekramt hat, fällt ein, ich habe die in der Bar verkauft. Ach, also, kann ja mal passieren. Ja, weiß auch ständig nicht, wo ich meine Revolver hinlege. Ja, da kann man jetzt irgendwie schlecht nachschauen. Dann will er sie auch noch in eine Mülltonne geschmissen haben. Da kann man nachschauen, aber auch da wird nichts zutage gebracht. Also was kann man dem Mann jetzt überhaupt nur abnehmen? Ja, wie valide ist so ein Geständnis da noch?
Das alles ist der Polizei am Ende aber auch egal. Die stehen so unter Druck. Das muss einfach der richtige Mann sein. Außerdem hat er ja schon gestanden. Egal, es kommt auf jeden Fall zum Prozess gegen ihn. Und davor gibt es nicht nur Stimmen, die eine Verurteilung fordern, sondern es gibt auch Zweifel. Der Wiesbadener Kurier schreibt, Geständnis erpresst, groß in den Titel der damaligen Ausgabe.
Ja, und Klaus Breunig schildert darin, dass die Polizei eben ja das Geständnis von ihm gefordert hat und er dann auch so Drohkulissen aufgebaut hat. Ja, selbst wenn wir dich freilassen, da draußen wirst du gelünscht. So nach dem Motto, für die Bevölkerung bist du eh schon der Täter, du wirst da keinen Fuß mehr vor den anderen setzen können. In einem anderen Artikel steht, Ankläger stehen ohne Beweise da, sensationelle Wende im Mainzer Frauenmordprozess. Da wird Breunig dann abermals zitiert und sagt, ich habe denen einfach alles nachgeplappert, was sie von mir hören wollen. Und in der Tatnacht sagt er, war eben nicht bei den Geimers, sondern hat eben auch diesen Fernsehkrimi gesehen, wie der Blitz oder wie ein Blitz hieß der. Und dessen Inhalt kann er überraschenderweise ziemlich gut beschreiben, also es stellen sich super viele Fragen. Ja, die Polizei ist eigentlich sehr, sehr glücklich, jetzt haben sie endlich ihren Täter. Aber ja, wie sieht das Gericht so eine Schilderung? Ne? Wird die Anklage zugelassen? Warum gesteht er so oft? Warum widerruft er dann? Waren die Verhörmethoden okay? Was ist mit dem Wasserhahn? Was ist mit der Tatwaffe? Wie kam er rein? Wie kam er raus? War er überhaupt in der Lage, dieses Verbrechen zu begehen? Ja, es lässt sich einfach super viel nicht hundertprozentig klären.
Und dennoch, Klaus Breunig wird verurteilt.
Ja, da kommen wir noch zu. Ich will noch kurz die Plädoyers durchgehen, denn das beginnt ziemlich ungewöhnlich dafür, dass Breunig ja, wie du es schon sagst, letztendlich verurteilt wird. Die Staatsanwaltschaft sagt wörtlich, wir sind nicht in der Lage, Ihnen Sachbeweise zu präsentieren. Wir haben lediglich Geständnisse des Angeklagten anzubieten, die durch ihre Widerrufe nicht verwertbar geworden sind. Aber trotzdem Geständnisse und Täterwissen. Viele kleine Details, die er da beschreiben kann. Er sagt zum Beispiel, dass hinter Dorothees Tür ein Motor gelaufen habe. Das kann er ja so gedeutet haben. Man findet dann nämlich tatsächlich so eine kleine Heizung, die da platziert ist. Oder aber der beschreibt, wie es im Erdgeschoss aussieht. Auch das kommt ganz gut hin. Er weiß von der Wendeltreppe, die nach oben in den ersten Stock führt. Und er weiß von den Pornoheften, die Rudolf Geimer in der Schreibtischschublade hat, neben seinem Revolver. Und er kann eben die Lage der beiden Toten im Bett auch ziemlich gut beschreiben. Ja, und so kommt es dann, dass er am 19. Juli 72 schuldig gesprochen wird, lebenslänglich. Man sagt schon, die erste Schilderung der Tat, die sei so voller Details gewesen, dass die Ungereimtheiten dann auf Widersprüche, ja, lediglich alles auf Denkfehler zurückzuführen seien. Das heißt, das Gericht dreht das so ein bisschen um. Ja, der erzählt viel Quatsch, aber beim ersten Mal, da hat es gestimmt und danach verliert sich das Ganze eben so ein bisschen. Warum jetzt die Tatwaffe unauffindbar bleibt, das bleibt auch für das Gericht nicht mehr zu rekonstruieren. Breunig ist schuldig, zurückzuführen auf sexuelle Triebanomalie, so wird das beschrieben. Mildernde Umstände kommen nicht in Betracht, auch wenn man verminderte Schuldfähigkeit nicht ausschließen kann. Breunig, ja, soll lebenslang ins Gefängnis. Und lebenslang, das ist in diesem Fall auch fast wörtlich zu verstehen, denn bald darauf gibt es eben nicht mehr dieses abwechselnde Gestehen und wieder Leugnen. Er bleibt dann dabei, ich war es nicht. Also ist er ein Tatleugner und ja, die sind nicht so gerne gesehen, denn das heißt vielleicht stark verkürzt gesagt, der hat sich damit nicht auseinandergesetzt. Ja, du musst den ersten Schritt machen, du musst die Tat zugeben, du musst das aufarbeiten. Aber er leugnet das Ganze eben, dementsprechend findet er auch keine ja, Auseinandersetzung mit den Taten, keine Aufarbeitung statt. Geht man eben davon aus, dass es gut möglich ist, dass er das wieder tut, wenn er freikommt. Und eben deshalb bleibt er eingesperrt, und zwar ziemlich lange. Der wird zu einem der dienstältesten Gefängnisinsassen in Deutschland. Insgesamt 53 Jahre verbringt er in Haft. Aber ich habe ja schon gesagt, es ist nur fast wörtlich lebenslänglich zu verstehen.
Denn im September 2023, und zwar, jetzt kommt's, nur ein paar Wochen, nachdem wir den Fall bei Abgrundtief rausgebracht haben, wurde Klaus Breunig überraschend freigelassen. Also er ist wieder dann aus dem Gefängnis rausgekommen.
Genau, hier sehen wir ihn in der besagten SWR-Doku. So sieht er da aus. Die Freiheitsstrafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Breunig, er ist da schon fast 80 Jahre alt, aber trotzdem hat er noch eine Mission. Er will nämlich mit einer Münchner Anwältin seinen Namen reinwaschen, ja, uns alle von seiner Unschuld überzeugen. Es gibt dann auch so ein paar Versuche, das nochmal hinzubekommen, aber wir können das abkürzen, denn ja, es passiert nicht viel. Ein neuer Zeuge taucht auf. Breunigs Anwältin strebt ein Wiederaufnahmeverfahren an. Aber es bleibt nicht mehr viel Zeit. Breuning ist zu dieser Zeit schon schwer krank. Knapp zwei, drei Jahre lebt er dann noch unter Auflagen in Freiheit. Und im Oktober 2025, also gar nicht so lange her, stirbt Klaus Breunig dann im Alter von 81 Jahren. Seinen Namen hat er nicht mehr reinwaschen können, aber Zweifel zumindest an seiner Schuld, die bleiben bis heute. Wir haben den Fall jetzt hier im Live-Format nicht in all seiner Gänze behandelt. Ich empfehle euch sowieso, alle Abgrundtief-Folgen zu hören, aber diese dazu natürlich auch nochmal. Da gibt es dann auch noch ein paar Zitate von seinem Psychiater. Also da haben wir uns wirklich sehr spannend mit ihm unterhalten und der konnte richtig viel erzählen. Und wenn ihr dann noch tiefer eintauchen wollt, wie gesagt, die ARD-Doku zu dem Fall anschauen, die gibt's in der Mediathek.
Ja, und das soll der erste Fall des Abends gewesen sein. Wir machen jetzt eine kleine Pause, weil die Temperaturen und so warm, wie es hier oben ist, ist das, glaube ich, für alle ganz gut. In 15 Minuten geht es weiter. Unten gibt's Getränke und Snacks, unter anderem natürlich auch Wein vom Weingut Stenner, der schon gesehen hier. Und die Malecka Stenner ist auch da heute Abend hier bei uns. So, es füllt sich. Wir dürfen euch ja wieder begrüßen zum zweiten Teil von Abgrundtief live, mörderisches Mainz. Und wir hoffen natürlich, dass der erste von euch gefallen hat, wenn man das bei sowas sagen kann. Vielen Dank.
Dankeschön.
Ihr habt es vorhin ja schon mal erwähnt. Also Es ist das allererste Mal, dass wir so einen Live-Podcast auf der Bühne machen. Und dann ist es natürlich heute auch noch produzieren unter Extrembedingungen. Meistens ja, gibt es da sowas auch, das soll ganz ernst gemeint sein. Ihr macht das auch klasse. Also das Durchhalten hier als Publikum bei so einem Raum hier ist natürlich auch sehr speziell. Da können wir dann mal sozusagen applaudieren. Genau. Und dann würde ich sagen, geht's direkt weiter mit dem zweiten Fall des Abends. Schnallt euch an, denn der Fall, der hat's echt in sich. Es geht um den Mainzer Unimörder.
Ja, und dafür reisen wir wieder zurück in der Zeit. Nicht mehr ganz so weit, 1977. Wir arbeiten uns also langsam in die Gegenwart vor. Und ja, lang ist her, trotzdem deswegen ein bisschen Einordnung. Der FSV Mainz 05 steht damals kurz vor der Südwestliga-Meisterschaft. Das Fastnachtsmotto in diesem Jahr ist Mainzer Fastnacht, ein Erlebnis. Kreativ, würde ich sagen. Und vom Terrorherbst der RAF hat zum Beginn dieses Jahres 77 noch kein Mensch irgendetwas gehört. Mainz ist noch immer recht klein zu dieser Zeit, ungefähr 184.000 Einwohner hat die Stadt und der Begriff Unimörder, der sorgt am 28. März 77 eher noch für Achselzucken statt für Angst und Schrecken, aber das wird sich ändern. Es ist dieser Tag, an dem die 23-jährige Sportstudentin Silvia ihre Übungsleiterstunden an der Uni, am Universitätssportclub USC Mainz abrechnen will. Die verdient sich da so ein bisschen was neben ihrem Studium dazu. Das Geld kann man immer gebrauchen, in dieser Woche ganz besonders, denn in ein paar Tagen soll es nach Schottland gehen, in den Urlaub. Silvia, die wohnt noch bei ihren Eltern. Warum auch nicht? Die wohnen in Mainz-Bretzenheim. Das heißt, ganz praktisch, wir sehen das hier angrenzend an die Uni, an das Uni-Gelände. Deswegen ist es auch ein Fußweg, den sie da jeden Morgen zurücklegen muss zur Uni. Ein sehr bekannter Weg, so ein bisschen so der Autopilotweg. Ja, man guckt nicht mehr links, rechts, man muss nicht mehr überlegen, sondern läuft ihn Tag für Tag. Und ja, heute ist trotzdem ein bisschen was anders. Silvia weiß es noch nicht, aber es sollte das letzte Mal sein, dass sie diesen Weg hier geht.
Lass uns doch vielleicht mal auf genau diesen speziellen Tag schauen. Was ist da genau passiert?
Ja, zunächst einmal nichts. Ja, alles ganz normal, ein ganz normaler Tag wie jeder andere auch. Die Familie von Silvia, die ist noch gemeinsam mit ihrer Tochter zu Abend. Gegen 19.30 Uhr etwa ist es, da macht sich Silvia dann auf den Weg zur Uni. Was man dann noch sagen kann, gegen 19.40 Uhr, da ist sie auch noch auf dem Weg dahin, weil da erkennt sie ein ehemaliger Lehrer, der kommt ihr da auf dem Weg im Auto entgegen. Deswegen kann er sich auch noch so gut daran erinnern, ja, als es später heißt, wer hat was gesehen. Und was er dann aber noch nicht weiß, ist, er wird der Letzte sein, der bewusst zumindest Silvia lebend gesehen hat.
Kommt sie denn noch an der Uni an? Also weiß man, dass sie da noch ankommt?
Es lässt sich nicht mehr so genau sagen. Also zunächst einmal weiß am nächsten Tag niemand, wo sie ist. Und auch an dem Abend noch. Ja, sie hat eigentlich noch gesagt, sie wollte früh wieder zurück sein. Aber ich meine, die Silvia, die ist 23 Jahre alt, die ist Studentin. Klar, die wohnt noch zu Hause, aber die ist schon längst kein Kind mehr. Das heißt, das ist jetzt auch nichts, was irgendjemandem Sorge bereiten würde. Ja, das ist auch nichts, was unüblich ist. Sie hat häufig immer bei Freundinnen übernachtet und ja, das ist eine Zeit, da schreibst du auch nicht mal kurz ein WhatsApp, wie du es vielleicht heute machen würdest. Ja, macht euch keine Sorgen, ich komme irgendwie morgen, bin hier oder dort, ja, sondern da andere Zeit, ne? Da bist du dann halt weg, aber ja, vielleicht kann man es so zusammenfassen, ja, man hört zwar nichts mehr von ihr, aber trotzdem ist es jetzt keine Sache, die irgendjemanden beunruhigen würde. Bis dann am nächsten Morgen, am Dienstagmorgen, das ist der 29. März 77, ein Mann mit seinem Hund auf einem Feldweg unterwegs ist. Und hinter dem Heizwerk von der Uni, das ist am Staudinger Weg, da sieht er plötzlich jemanden auf dem Feld liegen. Das ist nicht wirklich versteckt oder irgendwie abgeschieden, sondern man könnte fast schon sagen, mitten auf dem Präsentierteller. Also das kann man schon fast gar nicht übersehen. Da liegt eine junge Frau. Und dieser Mann, der ahnt auch sofort das Schlimmste. Der guckt erstmal, kann ich irgendwas tun, fühlt sich dann aber nicht imstande, da irgendwie helfen zu können. Und ja, 1977, wir haben es schon gehört, da hat niemand jetzt irgendwie ein Handy dabei oder so. Das heißt, der muss dann erstmal kehrt machen und zum nächsten Festnetztelefon laufen. Und von dort alarmiert er dann die Polizei.
Und was macht die Polizei damals vor 50 Jahren in so einem Fall als erstes?
Da ist es im Grunde recht ähnlich. Ja, das Gleiche, was wir heute auch machen, würde nämlich erstmal alles absperren. Das ist jetzt generell immer der Fall, aber auf einem freien Feld können die Beweise ja im Grunde überall schlummern. Ja, Fußspuren, Reifenspuren bis hin zur Tatwaffe, wenn es denn eine gibt. Da muss man erstmal schauen, dass da niemand mehr durchstapft. Und gleichzeitig natürlich, es wird eines der ersten Dinge gewesen sein, schaut man natürlich nach dem Opfer und dem leblosen Körper, der da auf dem Feld gefunden worden ist. Und da kann man dann relativ schnell feststellen, dass die junge Frau, die da liegt, tot ist. Sie hat auch richtig offensichtlich üble Kopfverletzungen. Ja, es ist sehr, sehr viel Blut. Und eine Obduktion zeigt dann später auch, was genau passiert ist. Aber die Beamten, die wollen zunächst mal gucken, mit wem haben wir es hier überhaupt zu tun? Wer liegt da auf dem Feld? Und das ist erst einmal gar nicht so leicht. Denn die Tote hat nichts bei sich. Keine Handtasche, kein Portemonnaie, kein Personalausweis, noch nicht mal irgendwie ein Uni-Ausweis, ein Bibliotheksausweis, also gar nichts. Das heißt, die erste Annahme, die man so vorsichtig treffen könnte, ist, vielleicht haben wir es hier mit einem Raubmord zu tun. Ja, ist ja eher ungewöhnlich, dass jemand so gar nichts bei sich hat. Könnte also der potenzielle Täter an sich gerissen haben. Kann man aber noch nicht genau sagen. Was sich auch nicht sagen lässt, ist, wurde die junge Frau hier getötet oder wurde die Leiche nur dort abgelegt? Was allerdings beides, ne, wie gesagt, so einsehbar ein komischer Ablage, aber auch ein komischer Tatort wäre eigentlich. Das heißt, es gibt erstmal viele Fragen und ja, keine Antworten so richtig. Und weil man 1977 dazu nicht, wie man das heute vermutlich machen würde, einfach einen Post im Internet absetzen würde, ja, wer hat was gesehen im Sinne von Verbrechen, Zeugen gesucht, muss die Polizei hier erstmal gute alte Öffentlichkeitsarbeit leisten, so würde ich es nennen.
Und wie lief das damals ab, vor fast 50 Jahren?
Ja, die fahren erstmal, das ist das Erste, was man macht, mit so einem Lautsprecherwagen über den Campus. Das wird fairerweise heute auch teilweise noch gemacht, ja, dann aber vielleicht eher von den Wasserwerken, wenn irgendwie ein Wasserrohrbruch ist und das Wasser abgestellt werden muss. Daher kenne ich es jetzt, ja. Also es wird tatsächlich noch gemacht und ist natürlich eine Möglichkeit, relativ schnell relativ viele Menschen ansprechen und erreichen zu können. So hoffen sie natürlich, dass da irgendjemand was sagen kann. Dafür nehmen sie dann auch die Beschreibung der Toten mit, die da durchgegeben wird. 1,68 groß, roter Wollmantel mit Kapuze, Jeans, dann blau-gelb-roter Wollschal und dann blau-gelb-ostbraun gestreifter Rollkragenpullover. Und schon bald darauf wird sich zeigen, dass ja jemand mit dieser Beschreibung schon was anfangen kann. Und das sind nämlich Silvias Eltern und die sagen, das kommt ihnen leider schrecklich bekannt vor. Und wenig später gibt es dann auch die Gewissheit, die Tote auf dem Feld ist tatsächlich die 23 Jahre alte Sportstudentin.
Aus Studentensicht damals, kann ich mir vorstellen, muss das ganz schrecklich gewesen sein für die Kommilitonen vor Ort. Ich habe auch an der Uni Mainz studiert und auch Sport. Das heißt, ich kenne da die Ecke sehr gut. Das ist direkt da, wo wir alle immer jeden Tag langgelaufen sind. Also das ist schon bestimmt ein schreckliches Gefühl gewesen, dass eine Kommilitonin umgebracht worden ist. Hilft das denn jetzt der Polizei weiter, dass man weiß, wer die Tote ist?
Ja, indirekt erstmal schon, weil man kann jetzt natürlich ihren Namen, ihr Gesicht, ja, alles auf große Plakate drucken. Man kann sie am Campus aufhängen, ja, und fragen, wer hat was gesehen. Wir haben es ja gehört, unter anderem der Lehrer ist es ja, der sich meldet und dann kann man schon mal den Weg so ein bisschen und etwaige Uhrzeiten nachzeichnen. Es melden sich dann aber auch weitere Zeugen oder beziehungsweise erstmal ein Zeuge, der an dem relevanten Abend, an dem Tatabend gegen 8:30 abends was gesehen hat, allerdings nicht Silvia, nicht den mutmaßlichen Täter, sondern dem ist ein Auto irgendwie komisch aufgefallen. Denn das ist wohl auffallend schnell vom Dahlheimer Weg in Richtung Ostergraben und von da zur Saarstraße weggerast. Und von der Uhrzeit her wäre es ja auch ganz passend, ja. 9 Uhr, wir erinnern uns, der Lehrer, das war gegen 8:20, als er Silvia noch gesehen hat, ist da vielleicht jemand abgehauen also. Für die Polizei auf jeden Fall möglich, weil auch die Richtung stimmen würde, ja. Also wenn du da schnell wegkommen willst, dann nimmst du eben genau diese Route. Und wir arbeiten uns, wie auch die Polizei damals, so ein bisschen vor. Ja, jetzt hatten wir erst die Tote, dann haben wir ein Auto und jetzt wiederum mit dem Auto zusammenhängen, meldet sich dann noch jemand. Das ist eine Studentin, die der Polizei von einem ja, schlimmen Erlebnis auf dem Parkplatz von der Uni berichten kann. Auch das spielt sich am Dahlheimer Weg ab. Das war schon am 7. Januar, also 2 Monate vor der eigentlichen Tat, über die wir hier sprechen, in den Abendstunden. Das Ganze, dieser Parkplatz, ist rund 300 Meter von dem Fundort von der Leiche entfernt. Und ja, diese Frau, das ist eine Studentin aus Frankfurt, 23 Jahre alt, die bemerkt erstmal, ja, sieht sie nichts, aber sie hört was, nämlich so ein ganz lautes Motorengeräusch. Da dreht jemand richtig hoch und dann auf einmal sieht sie auch was, denn das Auto blendet auf, Fernlicht, ja, rast direkt auf sie zu. hell soll dieses Auto gewesen sein. Und so, wenn man sich die Beschreibung anhört, dann geht man davon aus, dass es ein Opel Kadett gewesen sein könnte, den sie da beschreibt. Jedenfalls dieses Auto rast auf die 23-Jährige zu, Fernlicht an, Motor laut und es trifft sie auch sogar. Sie wird dann zu Boden geschleudert und ja, der Fahrer steigt aus. Man würde meinen, um sich, ja, um die junge Frau zu kümmern, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist, aber das Gegenteil ist der Fall. Der Mann bedroht die Frau und ja, sagt sowas wie, sie soll jetzt mitkommen ins Dunkle und dass er sie umbringen wird, wenn sie jetzt zu schreien anfängt. Ja, genau das macht die Frau natürlich instinktiv. Klar, die fängt an zu schreien und glücklicherweise führt das dann eben nicht dazu, dass dieser Unbekannte seine Drohung wahrmacht, sondern ihn schlägt das in die Flucht. Der will einfach nicht entdeckt werden, die schreit ziemlich laut und anstatt sie jetzt irgendwie da ins Dunkle zu zerren, wie er das angedroht hat, ergreift er lieber die Flucht und dadurch gibt er der Frau die Möglichkeit, diesen Mann ja bei der Polizei zu beschreiben. Sie konnte sich nämlich so ein bisschen was merken. Der Mann aus dem Auto soll so 18 bis 25 Jahre alt gewesen sein. Etwa 1,80 Meter groß, er hatte dunkle Haare, die hat er so lang über die Ohren getragen. Er hat einen ja, für ihn eigentlich viel zu großen dunkelblauen Parker getragen und Hochdeutsch gesprochen. Und seine Stimme, die beschreibt sie als sehr, sehr sanft. Und da sollte man meinen, kann die Polizei jetzt schon ansetzen, zusätzlich zu der Plakataktion, wo es um das Opfer geht. Können Sie jetzt noch eine Flugblattaktion starten, wo es um diesen ja, beschriebenen Unbekannten und ja vielleicht ja auch um den mutmaßlichen Täter in dem Fall geht, inklusive Phantombild. So soll er ausgesehen haben, der Unbekannte mit der sanften Stimme. Und dann melden sich tatsächlich auch noch weitere Frauen, die von ganz ähnlichen Vorfällen berichten können.
Was löst es denn damals aus, dass sich jetzt plötzlich immer mehr Frauen melden?
Zunächst natürlich große Unsicherheit, klar. Ich meine, Mainz ist zu diesem Zeitpunkt auch schon eine Studentenstadt, ist eine kleine Stadt. Und ja, in dem Wissen, da ist jemand, der hat es auf junge Frauen, der hat es auf Studentinnen abgesehen und macht gezielt Jagd auf sie. Das sorgt natürlich für Angst und Schrecken. Ein Mädchenjäger ist unterwegs, so heißt das damals, der mehrere Frauen versucht hat zu vergewaltigen, eine sogar getötet hat. Das lässt natürlich niemanden kalt und verunsichert natürlich auch nicht nur die Studentinnen zu dieser Zeit, aber ja, diese Unsicherheit, mit der müssen die alle erstmal leben, denn trotz dieser ganzen, ja, wie ich finde, doch schon eigentlich recht vielen und recht wertvollen Informationen, kommt die Polizei erst einmal nicht weiter in dem Fall.
Dann können wir vielleicht statt auf den Täter, den man zu diesem Zeitpunkt vergeblich sucht, auf das Opfer, also Silvia, schauen und die Todesumstände. Was hat man denn da aus Sicht der Polizei herausgefunden?
Ja, da ist vor allem eins bei mir als ziemlich schockierend hängen geblieben, nämlich die Aussage, dass die Tat mit, ja, Zitat, unvorstellbarer Rohheit begangen worden sein muss. Mit voller Wucht muss der Täter zugeschlagen haben und nicht nur geschlagen, sondern auch zugestochen. Er hat da mehrmals in die Schläfengegend gestochen, auch mehrere Zähne des Opfers sind zertrümmert worden. Die Gerichtsmediziner gehen in dem Fall davon aus, dass er ja vielleicht ein Werkzeug benutzt hat, einen großen langen Schraubenzieher oder einen Dorn, also irgendwas mit einer Spitze, mit der man sowohl zustechen kann als auch mit einem harten Griff, mit dem dann eben noch diese Schläge erfolgt sind. Für die Polizei liegt es dann auch nahe, dass sie es hier ja mit einem und demselben Täter zu tun haben, ja, dass es der gleiche Mann ist, der für all diese Taten verantwortlich ist. Also Silvias Mörder auch der sein muss, der eigentlich auf diese Studentin zugerast ist und vor allem gehen sie auch davon aus, dass er wieder zuschlagen wird. Und so sucht die Polizei sich, ohne Internet, wie gesagt, den Weg raus, über den man auf einen Schlag einfach eine sehr, sehr große Menge an Menschen ansprechen kann. Stichwort Eduard Zimmermann, wer weiß es? Ganz genau, Aktenzeichen XY ungelöst. Das hier ist damals der Mainzer Kriminalhauptkommissar, nicht Eduard Zimmermann, falls ihr euch jetzt wundert, dass er irgendwie anders ausschaut. Und ja, denn die Polizei will natürlich da jetzt möglichst schnell Erfolge verzeichnen und ja, weitere Angriffe, von denen man ausgeht, dass sie passieren werden im Laufe der Zeit, auf jeden Fall verhindern.
Und klappt das dann auch? Also kommen Hinweise, entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung?
Man weiß es nicht so genau, ja. Es kommen bestimmt ein paar Hinweise rein, aber es gibt zumindest nichts mehr, über das jetzt irgendwie bahnbrechend berichtet werden würde. Und generell berichtet irgendwann niemand mehr von den Ermittlungen. Und es gibt auch keine neuen Vorkommnisse auf dem Unigelände, ja. Das heißt, diese Angst, die fadet irgendwann so ein bisschen aus, ja. Diese Erregung, die kannst du auch nicht so lange aufrechterhalten. Ich glaube, wir kennen das alle. Es gibt eine Menge schlechte Nachrichten jeden Tag und wir müssten eigentlich jeden Tag über so vieles schockiert sein, aber irgendwann, so blöd das klingt, so traurig das ist, ja, da geht man in die Normalität über und dann werden eben auch solche schrecklichen Taten, ich will nicht sagen vergessen, aber verschwinden zumindest so ein bisschen, ja, aus der städtischen Diskussion, ja. Das Ganze, ja, hält sich dann so 4 Jahre lang bis in den Mai 1981, als dann ein weiteres schreckliches Verbrechen passiert. Das Ganze nicht in Mainz, aber zumindest nicht weit entfernt zwischen Ingelheim und Gau-Algesheim. Da wird eine 10-jährige Schülerin brutal überfallen. Die Polizei sagt, sexuelle Motive sollen hier im Vordergrund gestanden haben. Die Tatwaffe, ein Hammer, verpackt in einer Plastiktüte. Das Mädchen hat sich diesen Mann dann, ja, der sie angehen wollte, noch widersetzt, hat geschrien und ja, in diesem Fall hat es aber nichts geholfen, ja, nicht wie bei der Studentin damals, er ist dann nicht geflüchtet, hat von ihr abgelassen, sondern hat eben mit diesem Hammer mehrfach auf die 10-Jährige eingeschlagen und sie, ja, sehr schwer verletzt. Man weiß auch nicht, was noch passiert wäre, wenn dann nicht glücklicherweise der Täter durch einen Zeugen, der da zufällig vorbeikam, gestört worden wäre. Da flieht der Mann dann und das ist nicht nur das Glück für das Mädchen, dessen Zustand sich dann im Tagesverlauf glücklicherweise wieder stabilisieren kann. Es ist in dem Fall dann auch Glück für die Ermittler, denn der Zeuge, der kann wieder Angaben machen. Und so, ja, werden noch ein paar mehr Mosaiksteinchen, ein paar mehr Puzzlestücke zusammengesetzt. Und auch hier kann wieder eine ganz gute Beschreibung auch von dem Fahrzeug abgegeben werden, das mir jetzt schon bekannt vorkommt. Ich weiß nicht, wie es mit euch aussieht. Ein heller PKW wird da beschrieben, der, ja, helle PKW, wahrscheinlich der auch schon an der Uni für Angst und Schrecken gesorgt hat. Und der helle PKW ist es auch, der den Beamten dann wenig später am Stadtrand von Alzey auffällt. Er parkt auf einem Feldweg.
Volltreffer.
Ja, und bei dem Auto, da finden sie dann nicht nur das Fahrzeug, sondern auch den mutmaßlichen Fahrer. Der liegt daneben im Gras und liest ganz entspannt ein Buch. Sein Name ist Bernd, er ist 27 Jahre alt, aber mit dem entspannten Lesen ist es für ihn dann ja recht bald vorbei, denn er wird natürlich sofort festgenommen. Und der kommt der Polizei ganz bekannt vor. Das Auto sowieso, aber auch die Frisur, die Haare, die Hornbrille. Man geht also ziemlich schnell davon aus, dass der Mann, der so brutal auf dieses 10-jährige Mädchen hier eingeschlagen hat, auch der Täter im Fall Silvia ist. Und nicht nur das. Sowohl der Mann als auch die Ausführung der Tat, die deuten darauf hin, dass er noch für viele weitere Fälle verantwortlich sein könnte.
Woher weiß man das? Gesteht er das jetzt alles direkt oder muss man das erstmal aufwendig ermitteln? Also wie kommt man darauf, dass dieser Mann unser Täter ist?
Es ist ein bisschen die Kombination aus beidem. Also zunächst mal wird in seinem Auto der Hammer gefunden, ja, verpackt in einer Plastiktüte und er sieht genauso aus wie der, mit dem die 10-Jährige angegriffen wurde und nachdem man ihn dann dazu befragt und auch damit konfrontiert, da gesteht er die Tat. Und so verhält es sich dann auch mit dem Angriff auf Silvia. Also da kommen sie relativ schnell weiter. Die Ermittler werfen ihm das vor, präsentieren ihm, was sie gegen ihn in der Hand haben und dann sagt er auch da, ja, okay, das war ich. Und genau so kombinieren sie sich dann weiter durch eine Reihe von bislang noch ungeklärten Vorfällen. Die sind aus der Region, wo es dann immer die Art der Angriffe ist, die Opfermerkmale und die Täterbeschreibung, die kombiniert dann dazu führen, dass man eben sagt, ja, das wird er auch getan haben. Und auch da bekommen sie dann von ihm mit dem Rücken zur Wand eben Geständnisse. Ich erzähle gleich noch was zu den anderen Taten, die man ihm dann vorwerfen und letztendlich ja auch beweisen kann. Aber das Ding ist ja, man geht davon aus, dass er sich noch ja viel öfter an Menschen vergriffen hat, dass er noch für viel weitere Taten verantwortlich sein könnte. Nur er gesteht halt eben nur diese Taten, für die es ohnehin schon so viele Indizien gibt, dass er da mehr oder weniger gar nicht anders kann. Ja, es ist jetzt nicht so, dass er das vor ihnen ausplaudert, ich war noch dieses und jenes, sondern das ist wirklich richtig harte Arbeit und sie müssen ihm das alles aus der Nase ziehen. Schauen wir also mal drauf, was wir ihm da vorwerfen können. Das ist einmal der Angriff mit dem Auto, über den wir schon gesprochen haben, auf die 23-Jährige an der Mainzer Uni. Er gibt auch offen zu, ja, ich wollte sie vergewaltigen. Das ist übrigens das Ziel bei allen Taten, über die wir noch sprechen wollen. Also immer dieses sexuelle Motiv. Und weiter geht es dann in Trebur. Da kommt es dann zu gleich 2 Vorfällen. Zum zweiten kommen wir noch. Einmal trifft es eine 17-Jährige am Rheinufer. Der Mann ist da wieder mit seinem Hammer im Gepäck unterwegs und zum Glück für sein Opfer setzt er ihn aus welchen Gründen auch immer aber nicht ein, sondern schlägt mit der Faust zu und verletzt das Mädchen schwer. 1975 in Weinheim, da setzt er den Hammer dann wieder ein. 2 Jahre vor dem Mord an Silvia ist das. Mehrmals schlägt er damit auf eine 16-Jährige ein und fügt ihr schwere Kopfverletzungen zu. Im gleichen Jahr will er eine 17-Jährige in Mannheim-Neckarau vergewaltigen. Die wehrt sich noch, er hat ein Messer dabei und sticht zu. Er verletzt das Opfer auch wirklich schwer, er sticht ihr in den Hals und das ist ja wie ein Wunder, dass die Frau überhaupt noch lebt. Lässt sich aber ganz irdisch, ganz medizinisch erklären, er trifft da auf einen Knorpel, das heißt die Klinge prallt dann ab und er zieht sie wieder raus, schafft es eben nicht da richtig durchzustechen und schwer verletzt kann diese Frau eben gerettet werden. Dann wieder Trebur, wieder mit einem Hammer schlägt er 1981 eine 16-jährige Fahrradfahrerin von ihrem Fahrrad und als sie dann nicht mitmacht, so wie er sich das vorgestellt hat, schlägt er wieder und wieder zu. Zum Glück kommt auch in diesem Fall dann irgendwann ein Auto vorbei, sodass sich das Mädchen retten kann und der Täter flüchten muss. Und im gleichen Jahr, da schließt sich dann der Kreis sozusagen, der Angriff auf die 10-Jährige, der dann letztendlich dazu führt, dass er gefasst wird.
Also es finde ich jetzt wirklich unfassbar, was damals passiert ist. Es ist ja eine ganze Reihe von Angriffen, die da geschehen sind. Und Thomas, was weiß man denn über Bernd, also über diesen Hammermörder?
Also gibt es eine ganze Menge, was jetzt natürlich für uns und damals auch für die Ermittler von Interesse ist. Die Biografie dieses Mannes, die Frage nach der Tatwaffe bei Silvia, die wir noch klären müssen, die Frage nach dem Warum natürlich und wollen wir versuchen, das jetzt so nach und nach aufzuarbeiten. Also zunächst mal, ihr habt es eben vielleicht in der Schlagzeile schon gelesen, besonders gruselig finde ich, dass der Mann Lehrer ist. Also Bernd ist Studienrat und arbeitet zur Zeit seiner Festnahme an einem Gymnasium, vertretungsweise in Alzey. Und da schaudert es, glaube ich, nicht nur viele Eltern. Ich meine, stell dir vor, du weißt, dass dein Kind da täglich bei so einem brutalen Mörder gesessen hat, ja, und einem Mörder, der nach außen hin von allen immer als eher schüchtern, zurückgezogen beschrieben wird. Ja, man sagt, er hat nicht den Eindruck gemacht, dass er irgendwo Anschluss gesucht hat. Trotzdem soll er dann aber, wenn er irgendwie mal ein bisschen mehr Kontakt zu jemandem hatte, ja, dann wird er beschrieben als liebenswürdig, zuvorkommend, hilfsbereit. Solche Worte fallen dann da.
Und woher kommt dann dieser Hass? Also kann man das irgendwie herausfinden, was der Ursprung all diesen Grauens war?
Ja, das scheint sich schon recht früh zu manifestieren bei ihm. Im Alter von 16 Jahren ist das. Und ich weiß nicht, ob man darüber lachen kann, aber der Grund ist, sein Vater zwingt ihn dazu, sich von seinen langen Haaren zu trennen. Ja, also es soll einen Kurzhaarschnitt gegen seinen Willen geben. Und das als Grund klingt abgefahren, also wahnsinnig. Aber klar, ich meine, damals natürlich Autorität der Eltern mit der Unterdrückung der aufstrebenden liberalen Werte. Ja, da würden wir vielleicht alle wütend werden, aber er merkt dann auch, dass er mit dieser Wut nicht klarkommt, dass er die nicht kanalisieren kann, dass er sie nicht abbauen kann. Er zwingt daraufhin einen kleinen Jungen dazu, seine Hose runterzulassen und verletzt ihn mit einem Messer im Unterleib. So hat sich das dazu gezeigt. Er sagt dazu selber, ja, ich wollte damals richtig gemein sein. Ich glaube, das ist ihm gelungen. Und gleichzeitig führt es aber auch nicht dazu, dass er jetzt so eine Art Genugtuung spürt, ja. Also der Trieb ist befriedigt, meine Wut ist dahin, sondern es ist eher eine Angst, die in ihm hochkommt, weil er merkt schon, das könnte wieder passieren. Das ist kein singuläres Ereignis jetzt, das ist keine Entgleisung, so schlimm sie auch ist. Und ja, man denkt sich zu der Zeit alles gut, dann bringt man ihm eine Einrichtung unter, er wird da therapiert und bekommt auch eine recht gute Prognose, um dann 5 Jahre später eben diese Frau in Mannheim anzugreifen. Also da ist halt eben die Frage, die man sich jetzt stellt, ohne da irgendjemandem was vorwerfen zu wollen, hätte das alles verhindert werden können? Man weiß es nicht. Es sind dann bei den nachfolgenden Taten aber jetzt keine singulären Ereignisse mehr, die ihn so richtig in Wut versetzen, wie das jetzt bei diesem Kurzhaarschnitt der Fall war, sondern eher so eine Rastlosigkeit, wie er das beschreibt. Er gerät in einen Ausnahmezustand, der so eine sexuelle Spannung bei ihm verursacht. Ja, das kann tagelang andauern und er wird komplett rastlos. Er steigt in sein Auto, fährt mehrere 100 Kilometer am Tag, oftmals einfach über die Autobahn, beginnt sich dabei selbst zu befriedigen, bricht immer wieder ab vor dem Höhepunkt und steigert seine Anspannung immer weiter, bis er in einen regelrechten Wahn gerät. Und auch da denkt er irgendwann, das reicht nicht mehr, da geht er einen Schritt weiter. Und da haben wir wieder den klassischen Spanner. Ja, er beginnt Mädchen, er beginnt Frauen zu beobachten, aber auch das verliert anscheinend irgendwann seinen Reiz für ihn. Er braucht mehr und ja, wo das hinführt, wie das endet, das haben wir ja schon gehört jetzt.
Und es gibt in diesem Fall noch ein sehr, sehr schockierendes Detail, richtig abartig und gruselig. Thomas, erzähl doch mal was von dem Adressbuch.
Ja, das Adressbuch. Das wird in Berns Besitz gefunden und darin stehen 139 Namen, ja, Namen und dazugehörige Adressen. Und die alle gehören zu jungen Mädchen im Alter von 11 bis 15 Jahren. Und manche davon, klar, hat er von der Arbeit irgendwie abzwacken können, hat er aus der Schule, die liegen davor. Bei weiteren hat er sich an ja irgendwelchen Leserbriefen in Zeitschriften bedient, wo die eben abgedruckt waren. Bei zweien davon, von diesen 139, da hat er auch schon vor dem Haus rumgelungert, wie er das nennt. Er hat gewartet, aber passiert ist da glücklicherweise nichts. Aber vor Gericht zeigt sich, wie gefährdet diese Mädchen dann doch alle waren. Man will dann natürlich wissen, was soll das? Ja, warum, was hat's damit auf sich? Ne? Und er gibt dann auch Aufklärung. Ja, Bernd sagt wörtlich, so nüchtern wie grausam, ein Kontakt hätte vermutlich zum Tod der Mädchen geführt. Lässt sich also festhalten, er hat lange Zeit ganz konkret mit dem Gedanken gespielt, diese jungen Mädchen auf seiner Liste aufzusuchen und zu töten. Und dabei läuft es mir ja jetzt heute nicht eiskalt, aber zum Zeitpunkt, wo ich das gehört habe, schon eiskalt den Rücken runter. Und ja, das bringt uns auch mitten rein in die Gerichtsverhandlungen in diesem Fall und zu einem Zitat von der Staatsanwaltschaft, was ganz eindrücklich ist. Die haben gesagt, vor diesem Mann muss die Öffentlichkeit um jeden Preis geschützt werden. Und so viel kann man sagen, das wird sie auch. Bernd wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Anschließend kommt er dann in ein psychiatrisches Krankenhaus. Das Gericht lässt da eigentlich nicht den Millimeter eines Zweifels aufkommen. Sie sagen wörtlich, dieser Mann ist ein potenzieller Massenmörder und so tragisch das auch alles ist, was passiert ist, ja, so hat man am Ende irgendwie immer noch dieses Gefühl, das hätte noch viel, viel, viel schlimmer kommen können. Und ja, vielleicht noch zum Abschluss, das sagt Bernd sogar selbst, wenn ich ihn da mal zitiere, dann wird das deutlich, glaube ich, er sagt vor Gericht, wenn Sie mich in 20 Jahren rauslassen, dann wird es wieder losgehen. Und ich finde, das macht diesen Fall auch irgendwie so unheimlich. Wenn man dann hört, ja, der wird beschrieben als intelligenter Typ, als zurückhaltend, der arbeitet mit Kindern Tag für Tag und dass das so nach außen hin, also ein bürgerlicher Typ ist irgendwie, dem man das gar nicht zutraut.
Man kann den Leuten halt nicht in den Kopf gucken, ne? Und ganz oft bei solchen Fällen hört man ja genau das, also der hat immer lieb gegrüßt im Hausflur oder ähnliches,
ja. Ja, gruselig auf jeden Fall und er sagt ja auch während des Prozesses, es habe jetzt bei ihm nichts mit Frauenhass oder so zu tun, wobei ich das schon mal ja vorsichtig den Femizidbegriff in den Raum werfen wollen würde. Das sind ja alles weibliche Opfer, die auch ne aus einem bestimmten Grund aufgesucht worden sind. Aber für ihn sind das alles, wie er das ausdrückt, mehr oder weniger Zufallsopfer. Da war ihm im Grunde alles recht, was so zwischen, sagen wir mal, 10 und 30 Jahren alt ist. Und da kann man, glaube ich, wirklich von Glück sprechen, dass dem Typen nicht noch viel mehr Frauen und Mädchen zum Opfer gefallen sind.
Ja, das war unser zweiter Fall heute Abend. Ich würde sagen, wir können erstmal durchschnaufen eine Sekunde, vielleicht mal was trinken. Thomas, Prost dir.
Prost.
Unser Wein vom Weingut Stenner. Und ja, während Thomas sich kurz mal ausruhen darf, habe ich was vorbereitet.
Endlich.
Mit euch gemeinsam. Ich möchte ein Spiel spielen. Es geht aber ganz kurz und ihr müsst eigentlich nicht viel machen. Also es geht darum, ich würde euch bitten, gleich einmal alle aufzustehen und ich lese was vor. Und auf wen das nicht zutrifft, der setzt sich hin. Das heißt, eine kleine Probe wäre zum Beispiel, ich lese was vor wie, wer hat schon mal einen Fallschirmsprung gemacht? Und wer schon mal aus dem Flugzeug rausgesprungen ist, der bleibt stehen und alle anderen setzen sich. Es geht also darum, so lange stehen zu bleiben, wie man eben kann, wenn es auf ihn zutrifft. Und wir suchen unseren True Crime Superfan heute Abend. Also ich mache mit, wir stehen einfach alle einmal auf. Es macht einfach nur mit, wer möchte. Tut vielleicht auch gut, bei dem Wetter mal sich ein kleines bisschen zu bewegen. Wer von euch hat schon mal einen Podcast gehört? Der bleibt jetzt stehen. Alle anderen setzen sich. Wer hat schon mal Abgrundtief gehört? Bitte stehen bleiben. Wer noch nie Abgrundtief gehört hat, darf sich jetzt setzen. Wer hat schon mal einen anderen True Crime Podcast gehört oder vielleicht Aktenzeichen XY schon mal geguckt? Stehen bleiben. Sehr gut. Wer hat keine Angst im Dunkeln? Wer ist da schmerzfrei? Wer kann nachts im Dunkeln rumlaufen ohne Probleme? Okay, und die letzte Frage. Wer hat schon mal jemanden kaltblütig ermordet? Bitte stehen bleiben.
Oh Mann.
Ich dachte, wir haben ihn jetzt vielleicht fast erwischt, den verborgenen Serienmörder unter uns. Aber leider nein.
Ich hätte jetzt gedacht, wir hätten einen neuen Fall für die neue Staffel jetzt hier direkt live vor Ort.
Hätten wir direkt interviewen können hier am Mikrofon.
Wir haben zuerst mit dem Täter gesprochen. Schade. Ja, auch wir versuchen Aufklärungsarbeit zu leisten.
Die letzte Frage. Wer hat Lust auf einen unveröffentlichten Fall abgrundtief? Den dritten Fall des Abends. Und das Besondere, dieser Fall, der hat nicht nur hier in der Region gespielt oder in Mainz, der hat hier praktisch direkt um die Ecke ist das Ganze passiert.
Ja, wir, habe schon gesagt, wir haben uns so ein bisschen vorgearbeitet in der Zeit. Ja, jetzt sind wir im Jahr 2013 angekommen und ja, mit einem Fall, den ihr zumindest bei uns noch nicht gehört habt. Das ist, wenn man so will, jetzt für euch exklusiv schon mal ein Einblick in die neue Staffel. Neue Staffel, können wir auch schon mal sagen, wird wahrscheinlich so gegen Winter was werden, je nachdem, wie es läuft. Aber Ende des Jahres bin ich, glaube ich, guter Dinge, dass wir da nochmal nachliefern können. Unter anderem mit dem Fall, um den es jetzt geht, und der hat auch schon einen Arbeitstitel, der trägt den Namen: Mit der Pizza kommt der Tod. Ah, lecker. Und für das Setting, in dem dieser Fall spielt, da müssen wir ja in der Zeit nicht so weit zurückgehen, ja, 2012 war es. Wir müssen aber auch uns hier gar nicht so weit wegbewegen. Ich habe da mal geguckt, wenn wir jetzt alle zusammen losgehen würden, dann wären wir in gut 5 Minuten da. Vielleicht bei dem Wetter würden wir 1-2 Minuten länger brauchen. Soll sich ja nicht mehr abhetzen, als man muss. Dann wären wir direkt vor der Wohnung von Renate. Und wir müssten auch nicht so weit zurück in der Zeit. Also ganz praktisch. Renate, die heißt eigentlich anders und lebt in so einem typischen 70er-Jahre-Gebäudekomplex, der da inmitten der Münsterstraße steht. Ihr seht das schon, ja, die Münsterstraße, hier um die Ecke ist der Schillerplatz, hier unten befinden wir uns. Das heißt, es ist wirklich mehr oder weniger um die Ecke. Und diese Straße führt vom Münsterplatz quasi direkt auf den Schillerplatz zu, um die Ecke. Da gibt's ein schönes Hotel, es gibt den Rockclub Cavo. Es gibt ein bisschen Grün auf diesem Areal, aber Grün, das man jetzt an diesem Gebäudekomplex, von dem wir es gerade hatten, höchstens irgendwo im Blumentopf auf dem Balkon findet. Das Haus ist eher grau, verkleidet mit Waschbetonplatten. Es ist so ein Mischgebäude, ein Mix aus Wohn- und Gewerbeeinheiten. Im Erdgeschoss ist ein Spielcasino. In einem der oberen Stockwerke, da wohnt Renate. Renate ist 86 Jahre alt und sie wohnt alleine. Viele Kontakte hat sie nicht mehr und sie verlässt ihre Wohnung auch nicht mehr allzu häufig, zumindest nicht mehr so oft wie früher. Ihr Tag folgt immer einem bestimmten Muster und da nach diesem Muster verlässt sie immer so zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr ihre Wohnung, um in der näheren Umgebung einkaufen zu gehen. Ausgerüstet mit ihrem Rollator klappt das eigentlich noch ganz gut, das bekommt sie noch eigenständig hin. Und ja, ansonsten, haben wir schon gesagt, nicht viele Kontakte. Der einzige oder einer der wenigen richtigen regelmäßigen Kontakte, den sie hat, ist eigentlich der zu ihrer Putzfrau. Und ja, auch in diesem Fall hier kommt wieder einer Putzfrau eine besondere Rolle zu. Aber wichtige Rolle hin oder her, die Frau muss jetzt erstmal putzen, nämlich bei Renate. Am 27. November 2012 ist das früh am Morgen. Da geht sie wie jedes Mal das Treppenhaus hoch und trotzdem ist irgendwas anders an diesem Tag. Das merkt sie schon, denn als sie da anklopfen will, da springt die Tür direkt auf. Dieses Rasseln vom Schlüssel von Renate ist nicht zu hören, was sonst immer diesen breiten Sicherheitsriegel aufschließt, den sie da an ihrer Tür hat. Aber klar, die Putzfrau kommt jetzt auch nicht spontan, weil unangekündigt vorbei. Das ist ja ein ausgemachter Termin. Deswegen, why not? Sie hat vielleicht einfach schon mal die Tür aufgemacht. Geht sie also rein. Die Putzfrau ruft, es kommt keine Antwort. Also ja, niemand zu Hause und Tür offen gelassen. Das ist eigentlich dann schon eher untypisch. Das kann nicht sein, denkt sie. Es dauert dann noch gar nicht lange, bis sie ihre ja, Arbeitgeberin, Auftraggeberin findet. Allerdings nicht wie so häufig grüßend irgendwie im Sessel oder in der Küche stehend. Renate liegt da auf dem Boden in ihrer Wohnung, regungslos und nicht ansprechbar ist sie. Die Putzfrau alarmiert daraufhin sofort die Rettungskräfte und vermutet auch schon das Schlimmste. Und als sie eintreffen, können die auch nur noch den Tod der 86-Jährigen feststellen. Ja, und an dieser Stelle erst einmal soweit, so gewöhnlich, wenn man will, ein Phänomen, das heute ja leider nicht mehr allzu selten vorkommt. Das gibt es eigentlich immer mal wieder, dass der Tod von einem Menschen zunächst einmal niemandem auffällt. gerade auch, ne, wenn man alleine lebt und wenn man kaum Kontakte hat, das ist traurig, ja. Aber wie gesagt, heute längst keine Seltenheit mehr, gerade in den Städten.
Und in solchen Wohnlagen natürlich auch, ja. Man wohnt nebeneinander, hat sich aber trotzdem nicht so wirklich auf dem Schirm. Rentnerin tot in der Zeit, in der Wohnung gefunden, liest man ja auch ab und an mal. Aber was ist denn da der Grund, Thomas? Warum wird die Polizei hier anfangen zu ermitteln?
Ja, das stimmt, ne? Also wenn jemand stirbt und es ist jetzt kein Fremdverschulden oder es war irgendwie ein ganz spektakulärer Unfall in der Öffentlichkeit, dann steht es eben auch nicht in der Zeitung am nächsten Tag. Und trotzdem reden wir ja heute Abend darüber und das hat was mit der Auffindesituation von Renate zu tun. Denn auf den ersten Blick, ja, der Putzfrau ist da nichts komisch vorgekommen und auch der Polizei erstmal nicht. Ja, Tod einer Seniorin. Auf den zweiten Blick aber doch irgendwie komisch. Da finden sie zum Beispiel Verletzungen im Gesicht von Renate, die ja vielleicht auf einen Sturz hindeuten. Ja, muss ja erstmal nichts heißen. Vielleicht ist sie da irgendwo angeschlagen, hängen geblieben, was auch immer. Das hat zum Sturz geführt. Oder aber sie ist gestürzt und daher kommen eben diese Verletzungen. Aber nur, es deutet nichts auf einen Sturz hin. Man würde jetzt sagen, ja, was soll denn auf einen Sturz hindeuten? Aber das sind eben diese, haben wir schon häufig auch heute Abend drüber gesprochen, diese kleinen winzigen Spuren, die uns vielleicht gar nicht auffallen würden. Ja, es gibt ein Sturzbild, wo man eben sehen kann, ist hier jemand realistischerweise gestürzt oder haben wir es da mit was anderem zu tun? Auf der anderen Seite deutet aber auch erstmal gar nichts auf ein Fremdverschulden hin. Wir haben keine Einbruchsspuren, wir haben keine Kampfspuren, es ist nichts durchwühlt und auch jetzt nicht diese ja, großen Blutlachen oder sonst was, ne, was wir jetzt bei den ersten beiden Fällen hatten. Davon ist erstmal gar nichts zu sehen. Nichts Verdächtiges, aber es gibt dann so eine Bezeichnung, das klingt jetzt sehr bürokratisch, Gewalteinwirkung gegen den Hals nennt sich das, das kann alles und nichts sein. Aber das ist das, was wir jetzt erstmal von der Polizei bekommen haben. Und ja, anscheinend also doch Fremdverschulden. Und diese Nachricht sorgt natürlich für Entsetzen hier in Mainz.
Das kann ich mir vorstellen. Ich meine, wer macht denn sowas? Eine wehrlose, alte, alleinstehende Frau brutal zu ermorden. Ja. Genau da sieht's ja hier in dem Fall dann aus.
Ja, und was jetzt helfen könnte, sind Spuren, die man aber ja vergeblich sucht. Man findet erst einmal gar nichts, da können die Ermittler auch nur mutmaßen, ja, über das Warum. Ich finde auch, es ist schwer vorstellbar, dass jemand mit Renate noch irgendwie eine offene Rechnung hatte oder dass sie sich jetzt irgendwie mit 86 noch in irgendwelche Machenschaften hat einspannen lassen, wo sie sich Feinde gemacht hat. Ja, also es ist seltsam erstmal, ein komisches Opfer, ja. Was auch immer zu ihrem Tod geführt hat, es muss sich irgendwann zwischen 22 Uhr und 2 Uhr am Sonntag, den 25. November 2012 ereignet haben. Zuvor kann man schon ein bisschen was rekonstruieren. Wie gesagt, der Tagesablauf war jetzt nicht mehr unfassbar kleinteilig oder spektakulär. Man hat rausfinden können, dass sie morgens, so 9 Uhr, 9.30 Uhr war das ja, auch wieder zum Einkaufen gegangen ist. Sie ist dann um die Mittagszeit zurück in ihre Wohnung gekehrt und hat die dann bis abends auch eigentlich nicht mehr verlassen.
Man weiß also trotz fehlender Kontakte und Freunde wie auch Hobbys schon ein bisschen was. Was weiß man denn sonst noch über Renate? Hat die Polizei da irgendwas rausfinden können? Kannst du sagen, was das für eine Frau war?
Ja, schwierig. Viel ist es nicht, was man über sie sagen kann, weil es gibt eben nicht den, weiß nicht, Romy-Club oder den Büchertreff oder irgendwelche Freundesgruppen, die sie da jetzt beschreiben können. Die wenigen, die sie gekannt haben, die sagen, ja, die war immer sehr höflich, sehr umgänglich, sehr gepflegt. Der regelmäßige Friseurbesuch zum Beispiel, der war ja sehr, sehr wichtig bis zuletzt. Ja. Und auch ein Kellner aus einer Pizzeria, wo sie häufiger mal zu Gast war und wo sie auch mal was nach Hause bestellt hat, der sagt, sie war immer ein gern gesehener Gast. Liegt auch daran, dass sie beim Trinkgeld immer sehr großzügig gewesen sei. Also eigentlich nur positive Worte jetzt.
Ja, aber Trinkgeld bedeutet ja meist Bargeld. Könnte es das vielleicht gewesen sein? Also, dass es da in die Richtung geht. Wobei, es gibt ja keine Einbruchsspuren. Und Renate wird ja wahrscheinlich niemandem mehr mitten in der Nacht die Tür aufgemacht haben.
Ja, das ist schwer vorstellbar. Das sagt auch die Putzfrau eigentlich. Denn egal zu welcher Uhrzeit, ne, also auch jetzt mittags hätte Renate eigentlich einem unangekündigt klingelnden Fremden niemals die Tür geöffnet. Ja, man kann also vermuten, ja, stammt der Täter vielleicht aus dem Bekanntenkreis der Frau? Man weiß es nicht. Es dauert auch sehr, sehr lange, bis sich dann wieder was ergibt. Nicht so lange wie jetzt im vorherigen Fall, aber es ist dann doch über ein halbes Jahr, in dem es still wird um den Mord an Renate. Bis man dann irgendwie ja für alle so ein bisschen aus dem Nichts vermelden kann, im Juli 2013, wir haben jetzt einen Verdächtigen gefasst. Und das ist ein 38-jähriger Italiener, der Mann stammt aus Neapel. Und man wirft ihm vor, dass er das Opfer gekannt, flüchtig, aber gekannt hat und ermordet hat, um an ihr Geld zu kommen.
Und was glaubt ihr, welche Verbindung hat Renate wohl zu dem Mann? Kann man ein bisschen überlegen.
Ja, ich habe schon gehört, oh Mann, das klingt nach sehr, sehr viel Klischee, nach schlechtem Film, aber es ist tatsächlich der Mann aus der Pizzeria. Es war der Pizzabote von dem Lokal, über das wir eben gesprochen haben, also da, wo sie eben als großzügige Trinkgeldgeberin bekannt war. Und an dem Abend gehe ich jetzt einfach mal, ja, das ist jetzt mein Tipp, gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass sie irgendwie zwischen 22 und 2 Uhr noch eine Pizza bestellt hat. Also muss man jetzt erstmal herausfinden, wie der Mann in ihr Haus gekommen ist. Denn selbst wenn sie ihn jetzt flüchtig gekannt hat, also ich kenne vielleicht auch meinen Pizzaboten irgendwann, aber würde ich den irgendwie um 2 Uhr reinlassen? Wahrscheinlich nicht. Und ich würde auch sonst jemandem die Tür aufmachen. Und ich bin jetzt offensichtlich keine 86-jährige alleinstehende Frau. Also das ist seltsam. Es muss einen Weg geben, wie er reingekommen ist, ohne aber Spuren zu hinterlassen haben. Also es muss irgendeine Art von Interaktion gegeben haben. Wie ist er reingekommen? Ist für uns jetzt erstmal egal. Es gibt ja Gerichte, die sowas zutage bringen können und die das dann hoffentlich im Laufe des Prozesses ans Licht bringen. Dem Pizzaboten, wir nennen ihn einfach mal Pascal, dem wird natürlich der Prozess gemacht. 6 Verhandlungstage sind angesetzt und man erfährt dann auch direkt, wie man ihm auf die Schliche gekommen ist. Wie gesagt, der kam so ein bisschen aus dem Nichts, ja, auch bei uns im Archiv. Du liest mehr oder weniger diese täglichen Updates, weil jeder will wissen, was da passiert, die 86-Jährige, weißt du noch, die da ermordet worden ist. Und dann gibt's heute einen Artikel, dann kommt morgen einer, dann kommt noch einer und irgendwann hört das auf. Ja, dann kommt zum dritten Mal sowas wie Polizei tappt im Dunkeln oder noch immer keine heiße Spur im Fall Renate W. Und dann hört's auf. Und dann kommt eben ja dieser Tatverdächtige und man erfährt dann vor dem Prozess auch, wo sie den aus dem Hut gezaubert haben. Es war nämlich ein DNA-Abgleich, den sie gemacht haben und so ist man dann auf ihn gestoßen. Das ist schon mal ein Kracher, weil so ein DNA-Abgleich, der ist schon mal ein Pfund vor Gericht. Ja, das könnte einer der entscheidenden Hinweise in diesem Fall sein. Aber es gibt noch 2 weitere Kracher, wenn man die so nennen mag, die ich dann nochmal deutlich krasser finde. Lass uns damit mal anfangen. Ich weiß gar nicht, welches davon spannender ist, aber okay, das erste, was ich krass finde, ist die Auffindesituation der Leiche. Haben wir schon gehört, da ist erstmal nicht so richtig verdächtig gewesen. Dabei findet man Renate auf dem Rücken liegend, in ihrer Wohnung liegend, mit einem Buch auf der Brust. Und das ist Friedrich Dürrenmatz, der Richter und sein Henker.
Und jetzt komme ich mit einer kurzen Exkursion für alle, die das Buch nicht kennen. In Friedrich Dürrenmatz, der Richter und sein Henker, geht es um einen todkranken Kommissar, der den Mord an einem Polizeikollegen aufklären soll. Dabei gerät ein reicher Verbrecher in den Fokus, mit dem der Kommissar seit Jahren eine Wette hat und eine Wette darüber, ob man ein perfektes Verbrechen begehen kann. Und ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber am Ende muss sich vielleicht der Falsche für die Tat verantworten. Also da steckt sehr viel dahinter.
Du kennst sie aus, Mike.
Ja, danke.
Ja, also durchaus aufgeladen mit Inhalt, ne? Dieses Buch, mit Inhalt, der hier passen könnte in diesem Fall. Ist jetzt natürlich die Frage, ist das zufällig so gewählt? Also er hat irgendwie einfach irgendein Buch aus dem Regal geholt. Also man weiß, dass sie gerne und viel gelesen hat und hat ihr das auf die Brust gelegt, weil vielleicht denkt dann irgendjemand, ja, das sieht so aus, als hätte sie sich gerade ein gutes Buch geschnappt und wollte was lesen oder war gerade im Begriff, irgendwie sich hinzusetzen und ist dann eines natürlichen Todes gestorben. Also oder eben, ja, verdächtig, unverdächtig alles, ne, dass es eine Art Botschaft ist.
Oder es gibt noch eine zweite Möglichkeit, vielleicht war das eine Art Botschaft. Also geht es hier vielleicht um ein Verbrechen, für das sich der Falsche verantworten muss? Könnte auch sein.
Ja, für ein Verbrechen verantworten musste sich Pascal schon mal. Und das ist der zweite Kracher, weil wir hier unglaubliche Parallelen finden zu diesem Fall, den wir jetzt in Mainz haben. Der Italiener hat, sofern er es denn hier in diesem Mainzer Fall war, ja noch ganz am Anfang der Beweisführung, der hat sowas schon mal gemacht. Das war 2001 in Italien. Da hat er eine Seniorin in ihrem relativ einsam gelegenen Haus mit einem Messer und einer Bierflasche angegriffen. Das war in der Nähe von Neapel. Tödlich war am Ende, dass er ihr ein Kabel um den Hals gezogen hat. Die Frau ist erstickt. Pascal hat aus ihrem Haus dann 18 Millionen Lire geklaut. Das waren zur Euro-Umstellung knapp 9.500 Euro ungefähr und ist damit dann geflohen. Und auch diese Frau war eine Seniorin, auch sie hat allein gelebt und man hatte den Mord noch gar nicht so richtig entdeckt. Hier kam wohl keine Putzfrau, der das aufgefallen ist. Da hat sich Pascal ein paar Tage später selbst gestellt bei der Polizei. Keine Ahnung warum, ob das jetzt Gewissensbisse waren oder was, aber er hat da alles gestanden und wurde in Italien dann auch wegen heimtückischen Mordes verurteilt und hat dann auch 8 der ihm aufgebrummten 13 Jahre im Gefängnis verbracht.
Jetzt wäre man natürlich schnell dabei zu sagen, wer sowas schon einmal macht, der macht das vielleicht nochmal. Ein Mord ist ihm, finde ich, jedenfalls zuzutrauen, gerade weil er das schon mal gemacht hat. Dazu passt auch das Opfer. Alleinstehend, Seniorin, wehrlos, wird nicht sofort vermisst, ist auch so ein Thema. Beide Frauen wurden auch am Hals angegangen. Also es sind sehr starke Indizien dafür, dass Pascal auch hier der Täter sein könnte.
Ja, und das könnte er jetzt zum Prozessbeginn gestehen. Er könnte das auch von sich weisen, aber er spricht erst einmal nicht. Er sagt, ja, oder vielmehr sein Anwalt sagt, sie wollen sich erstmal so ein bisschen beraten. Fällt ihn früh ein, finde ich, aber na gut, die Prozesstage sind angesetzt, dann muss man eben erstmal andere befragen, Zeuginnen, Angehörige und da äußert sich dann klar natürlich auch die Putzfrau, die die Tote gefunden hat und auch die 66-jährige Tochter. Und beide sagen da auch nochmal, ja, also die hätte nie einem Fremden die Tür aufgemacht, zu dieser Uhrzeit nicht und schon gar nicht im Nachthemd, in dem sie sich da befunden hat. Sie hat ja immer sehr auf ihr Äußeres geachtet und das wäre einfach nicht passiert. Ja. Und beide sagen auch, dass sie immer viel Bargeld im Haus gehabt haben soll. Um die 1.000 Euro waren immer da, manchmal mehr. Und besonders makaber ist, Pascal wurde Renates Tochter auch schon mal vorgestellt. Das ist gar nicht so lange her. Die hat ihn auch gekannt, zumindest flüchtig. Ihre Mutter hat die beiden miteinander bekannt gemacht und etwa eine Woche später soll er sie ermordet haben. Jetzt ist die Frage, ist er dazu fähig? Wie kann das sein? Das will das Gericht dann unter anderem auch, weil er selbst ja nicht spricht, von der 43-jährigen Freundin des Angeklagten wissen. Und die sagt dann auch, ja, das war ein ständiges Auf und Ab, das Leben. Kein leichtes Leben soll es gewesen sein, aber ein Mord würde sie ihm niemals zutrauen.
Ja gut, was heißt, sie würde ihm keinen Mord zutrauen? Der wurde wegen Mordes in Italien verurteilt. Also der wird schon mal im Gefängnis gesessen haben. Dem würde ich sehr gut diesen Mord zutrauen.
Der Richter hat ähnlich irritiert geschaut, ja, als er das gehört hat. Weil, ja, wie du sagst, dass er dazu fähig ist, hat er eigentlich bewiesen, nur das scheint die Freundin entweder nicht zu wissen, er hat sie vielleicht nicht erzählt, wäre auch nicht verkehrt, oder sie gibt sich einfach nur ahnungslos, das kann man jetzt nicht genau sagen, aber für sie ist das neu, ja, dass er da sowas gemacht haben soll. Es geht dann aber nicht nur um seine Vergangenheit in Italien, sondern vor allem natürlich auch, was hier relevant ist, um die Tatnacht. Und die beginnt, man muss ja wieder nur die Freundin fragen, weil er nicht spricht, beginnt für die Freundin dann so, dass Pascal sie anruft, dass er ihr am Telefon sagt, er kommt ein bisschen später, weil er mit einem Kollegen noch was wegen irgendeinem Auto klären wollte. Danach will er dann aber bei ihr vorbeikommen, aber der wird nicht auftauchen. Die Freundin macht sich nicht direkt Sorgen, auch hier wieder erwachsener Mann. Kann ja sein, kann immer was dazwischen kommen, aber sie will natürlich trotzdem wissen, wo er sich rumtreibt und wie auch immer die beiden das eingerichtet haben, sie ist auf jeden Fall dazu fähig, ihn zu orten. Und das macht sie dann auch und sieht dann, dass er sich, ich kann fast hingucken, irgendwo da hinten im Bereich des Schillerplatzes aufhält, mitten in der Nacht. Paar Meter weiter, was er da macht, mitten in der Nacht, das weiß sie nicht. Sie will das aber wissen. Deswegen ruft sie ihn an, klingelt einmal durch, klingelt zweimal durch, nochmal, aber er geht nicht ans Telefon. Er ruft aber zurück, dankenswerterweise. Leider ist es da halt schon 2:30 in der Nacht und seine Freundin sagt, der war auch komplett betrunken. Deswegen ist es für den Tag erstmal gut, wie es ist. Ja, wir sehen uns morgen. Die beiden verabreden sich fürs Frühstück. Am nächsten Morgen um 9.30 Uhr will man sich hier am Schillerplatz treffen und zusammen was essen gehen. Weil so wie sie das dann erzählt vor Gericht, will man Pascal betrunken eigentlich auch nicht begegnen. Er wird dann aggressiv und auch gewalttätig und so wie das, sie das ausdrückt, aber nur gegenüber Schwäche.
Okay, das passt natürlich auch wieder voll in diesen Fall. Also eine 86-Jährige mit Rollator will vielleicht nicht unbedingt nachts einem 38-jährigen betrunkenen Mann begegnen.
Ja. Nächsten Morgen taucht er dann aber auf, da sehen sich die beiden wieder beim Frühstück und was sie dann aussieht, eigentlich sofort, so wie der aussieht, hat er keine Sekunde geschlafen. Also der hat die Nacht durchgemacht, hat auch nicht wenig getrunken dabei. Sie kommen dann irgendwann auf seine Schulden zu sprechen. Die hat er wohl noch bei seiner Freundin, aber er kann dann nicht zahlen. Er holt dann auch nur demonstrativ sein Portemonnaie raus, fächert das so auf. Da ist ein 20er drin, zwei 50er und ein 10er. Und er sagt, das ist alles, was ich habe. Aber das scheint nicht genug zu sein, um die Schulden zu bezahlen. Also ja, bleibt so erstmal bei ihm in der Tasche. Seine Freundin, die erinnert sich dann aber nicht nur an die Tatnacht, sondern auch die erinnert sich dann an das Opfer. Also sehr viele Leute, die irgendwie mal miteinander bekannt gemacht worden sind. Hier in dem Fall zumindest aus Erzählungen, weil Pascal hat immer von ihr erzählt. Ja, der hat gesagt, sie ist so süß, soll er über sie gesagt haben. Der war richtig freudig immer nach Hause gekommen, wenn die Frau mal wieder da gewesen war. Denn auch seiner Freundin sagt er, das Trinkgeld, das sei immer sehr, sehr üppig gewesen. Also, warum musste Renate sterben? Klar, jetzt liegt es mittlerweile, glaube ich, relativ nahe Geld vielleicht. Aber es passt nicht so richtig. Es passt nicht, dass nach der Tat noch zwei Umschläge mit 3.000 Euro in ihrem Küchenschrank gefunden worden sind. Und auch Goldmünzen lagen da noch irgendwo rum. Und eine Schmuckschatulle hat sie auch noch im Haus gehabt.
Also entweder hat da jemand nicht richtig nachgeschaut oder der musste super eilig da weg und hatte gar keine Möglichkeit dafür.
Ja, möglich. Ja, da erhofft man sich natürlich, dass Pascal das aufklären könnte vor Gericht. Aber man bekommt da eigentlich nicht mehr von ihm zu hören als so ein paar Angaben, die er über seine Person macht. Pascal ist seit ungefähr 2009 in Mainz, hält sich da aber ohne feste Bleibe auf, also ist nicht gemeldet an irgendeiner Wohnanschrift, hat auch keine Wohnung. Aufgewachsen ist er in verschiedenen Heimen, so hat er schon in jungen Jahren sehr schlimme Erfahrungen gemacht, wurde wohl von Priestern missbraucht und vergewaltigt. Er sagt, es führte dazu, dass ich nie der sein konnte, der ich eigentlich bin, es hat etwas in mir verändert. So zitiert das seine Dolmetscherin vor Gericht. Mit 14 beginnt er dann ein Alkoholproblem zu entwickeln. Aber in dem Fall, so tragisch das alles ist, wird das hier nicht als strafmildernd in Betracht gezogen. Es gibt dann noch ein Haargutachten. Man könnte jetzt sagen, wortwörtlich, die Verteidigung klammert sich dann an jedes noch so kleine Härchen, was sie finden kann, um ihren Mandanten hier irgendwie glimpflicher aus der Nummer rauskommen zu lassen. Aber das, kann man schon mal sagen, wird ihnen nicht gelingen. Stattdessen formuliert der Richter das recht treffend. In diesem Fall zieht sich der Strick um den Hals des Angeklagten irgendwann immer weiter zu. Er sagt, dass als dann erläutert wird, wie sie ihm da auf die Schliche gekommen sind, wir haben es schon gehört, DNA-Abgleich, also eigentlich eine relativ sichere Methode. Die Polizei hat bei ihren Ermittlungen 72 Speichelproben genommen, alle aus dem Umfeld der Toten, und diese dann verglichen mit DNA-Material, das man auf ihrem Nachthemd feststellen konnte. Außerdem war es noch auf dem Bademantel und auf dem Halstuch der Toten. Und da ist man dann auf Pascals DNA gestoßen.
Könnte man vielleicht mit ganz viel gutem Willen sagen, sowas kann auch bei einer Pizzalieferung passieren. Komm mit rein, Übergabe des Trinkgelds, vielleicht hat er die Pizza irgendwie da abgestellt bei ihr und DNA-Spuren hinterlassen. Geht sowas vielleicht?
Habe ich auch direkt gedacht. Könnte eine Möglichkeit sein, zumindest wenn man weiß, dass sich die beiden gekannt haben. Man weiß, dass es zu einem physischen Kontakt gekommen ist. Ja, bei jedem der Pizza und der Geldübergabe vielleicht auch. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, man kann nicht mehr genau sagen, ob sie das per App gemacht hat. Aber du kannst natürlich auch noch bar bezahlen. An der Tür, das würde ich in diesem Fall jetzt mal eher vermuten. Das heißt, es gibt schon so den ein oder anderen Kontaktpunkt zwischen den beiden. Ne? Die fassen sich mal an. Vielleicht gibt's ja sogar noch ein Drückerchen, keine Ahnung. Ja, wenn er sie so süß findet, ja, und sie einen Trinkgeld gibt, man weiß es nicht. Es wird aber dann eher ausgeschlossen, weil man findet noch neben der DNA auch Textilfasern und die kann man dem Schal von Pascal zuordnen. Und die findet man auch nicht irgendwo auf dem Boden, sondern am Halstuch vom Opfer und auch auf dem Bademantel. Und daraus leitet man dann eben naheliegend ab, wenn die schon mal hier in Halstuch, Halsnähe sind, dass er sie mit seinem Schal erdrosselt haben könnte. Die Theorie, dass er jetzt als flüchtiger Bekannter, als Pizzabote solche Spuren hinterlassen haben könnte, die wird auch geprüft. Also die kommt nicht nur uns jetzt in den Sinn, sondern auch den Ermittlern damals. Aber das ist laut Experten dann doch eher unwahrscheinlich.
Okay, jetzt haben wir und auch das Gericht sehr viel zu diesem Fall gehört. Bei einem Gerichtsverfahren kommen dann ja die Plädoyers. Wie sieht es denn aus, Thomas?
Ja, die Staatsanwaltschaft lässt da eigentlich gar nicht so viel Raum für irgendwelche anderen Theorien. Die sind sich da relativ sicher, Pascal muss der Täter in diesem Fall gewesen sein und dafür muss er auch verurteilt werden, und zwar wegen Mordes. Gleich drei Mordmerkmale greifen hier nach Ansicht der Staatsanwaltschaft. Der hat die Frau getötet, um sie ausrauben zu können. Außerdem sei die Tat aufgrund des Alters des Opfers besonders verwerflich. Die Staatsanwaltschaft fordert daher lebenslänglich und sie fordern auch noch, die besondere Schwere der Schuld festzustellen, also Höchststrafe sozusagen. Der Angeklagte hatte keine Bleibe und mit den paar Euro, die er sich halt eben als, ja, noch nicht mal als Pizzabote, er war so eine Art Aushilfspizzabote, ja, die er sich da verdient hat, da kommt man nicht weit, ne? Und in der Gaststätte in der Münsterpassage, wie gesagt, da hat er ein Casino unter anderem beheimatet. Da wird er dann sein letztes Geld verspielt haben und dann, so sagt die Staatsanwaltschaft das wörtlich, fasst er den Entschluss, bei dem späteren Opfer zu klingeln und sich unter dem Vorwand eines Notfalls Einlass in die Wohnung zu verschaffen. Anders sei das eben nicht zu erklären, dass Renate ihm so spät und im Nachthemd noch die Tür geöffnet hat. Sonst achtet sie ja immer penibel auf ihr Äußeres. Jedenfalls soll Pascal Renate dann mehr oder weniger zu Boden gestoßen haben und sich auf sie gekniet haben, dann hat er sie erdrosselt. Und ja, daraufhin durchsucht er dann die Wohnung, durchsucht auch die Schmuckschatulle, also die hat er in der Hand gehabt, findet noch zwei Geldbörsen und nimmt dann die 270 Euro daraus mit auf die Flucht. Ein Menschenleben für 270 Euro, das muss man sich mal vorstellen. Und wir haben schon darüber gesprochen, es ist unklar, warum er da nicht noch mehr mitgenommen hat. Nicht, dass es die Tat jetzt irgendwie mehr rechtfertigt, dass er mehr Beute hat, aber es wird natürlich umso abartiger. Er hat die Schmuckschatulle ja sogar noch gesehen und es gab auch noch mehr Bargeld im Haus. Das ist schon irgendwie komisch und genau darauf stürzt sich auch die Verteidigung. Kann ja gar nicht sein, dass er dann einen Raub im Sinne gehabt hat. Dann hätte er noch viel mehr mitgenommen. Also das, was wir vermutlich alle denken, das führen die dann eben als verteidigendes Argument an. Pascal soll Renate nicht aufgesucht haben, um sie auszurauben, sondern oder gar töten zu wollen, sondern weil er eigentlich nur auf der Suche nach einer Bleibe für die Nacht gewesen sei. Wie er dann reingekommen ist, was Renate dazu gebracht hat, ihm die Tür zu öffnen, das vermag auch die Verteidigung nicht zu sagen.
Das ist ja auch im Grunde fast egal, weil irgendwie ist er reingekommen. Es gibt ja keine Spuren, vermutlich ist er reingelassen worden von ihr. Was ich aber interessant finde, dass Pascal was mit dem Tod von Renate zu tun hat, das bestreitet vor Gericht nicht mal die Verteidigung. Also nur, was will man der Anklage dann entgegensetzen? Kein Raub, aber dafür Mord.
Ja, der kann Sinn. So etwa. Also der Raub ist ja nicht zu belegen, sagen die. Es gibt im Grunde auch keine Spuren, die darauf hindeuten. Die Tatsache, dass noch Geld und Schmuck da war, ist ja auch eine komische Situation, zugegeben. Und ja, Renate soll dabei irgendwie, so sagen die das, zu Tode gekommen sein. Aber nur das Ganze soll ganz anders abgelaufen sein, als das eben die Staatsanwaltschaft hier vorgetragen hat.
Heißt, die fordern eine mildere Strafe?
Ja, im Grunde schon milde. In Anführungszeichen vielleicht, aber die sagen zumindest nicht lebenslänglich, sondern 10 bis 15 Jahre und danach die Unterbringung in einer Entzugsklinik. Das ist aus deren Augen angemessen, weil ja, es war kein Mord, sondern man solle hier in dem Fall nur auf Totschlag urteilen. Für den Richter kommt so ein mildes Urteil nicht in Frage. Pascal wird hart verurteilt, richtig hart. Das Urteil lautet Mord in Tateinheit mit Raub. Und das bedeutet lebenslange Haft. Und nicht nur das, das Gericht hat dann auch den Empfehlungen der Staatsanwaltschaft gefolgt, ja, hat die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das heißt also, dass der 38-Jährige auch nach 15 Jahren Haft keine Chance auf eine frühzeitige Freilassung hat.
Okay, also die volle Härte. Wie begründet denn der Richter da das Urteil? Und vor allem sagt er auch noch was zu dem Motiv.
Die Begründung ist im Grunde, dass Pascal wusste, dass sein Opfer alleinstehend ist, dass es wehrlos ist und ja, dass es einfach Geld zu Hause hat. Und dann hat er eben heimtückisch gehandelt in akuter Geldnot und daher auch aus Habgier. Der Richter sagt wörtlich, er wusste, dass das Opfer Geld hatte. Sie hat ihm oft ein großzügiges Trinkgeld gegeben. Ja, und dann sei er da unter irgendeinem Vorwand in die Wohnung gekommen und dann nimmt das Übel seinen Lauf sozusagen. Auf die Frage, warum er dann letztendlich nur so wenig Geld mitgenommen hat, kann das Gericht keine Antwort geben. Ebenso wenig wird geklärt und das fände ich ja spannend zu wissen, was es eben mit dieser Inszenierung auf sich hatte.
Wir erinnern uns, der Richter und sein Henker.
Ja, genau. Buch auf der Brust, daneben die Lesebrille. Pascal sagt eh nichts dazu, dazu schon mal gar nichts. Genau wie die Sache mit dem Geld. Das wird wohl für immer sein Geheimnis bleiben. Und ja, somit ist auch im dritten Fall der Täter überführt und das Kapitel, wenn wir beim Buch bleiben, schließt sich, ist geschlossen und das bringt uns dann auch zum Ende unseres heutigen Abends. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Es hat uns, ich glaube, da kann ich auch für dich mitsprechen, großen Spaß gemacht. Das ist eine ganz schön andere Situation, als alleine im Studio zu stehen. Aber ihr wart ein tolles Publikum. Danke dafür und Applaus für euch, würde ich sagen.
Ja. Vielen lieben Dank. Wir haben ja schon gesagt, wir wussten selber nicht, wie das heute Abend wird hier, auch mit den Temperaturen, unser erster Live-Podcast. Ihr habt es uns leicht gemacht. Wir danken dem Off als Gastgeber auf jeden Fall heute Abend, den Kollegen von der Technik und von Bewegtbild, dass wir das Ganze auch nochmal im Nachhinein hören und natürlich auch anschauen können. Ihr dürft gerne noch was trinken unten in der Location. Es ist noch ein bisschen auf jeden Fall geöffnet. Danke an das Weingut Stenner. Und kommt gut heim. Ja, es war sehr schön.
Ja. Das kann ich nur unterstreichen, alles, was du sagst. Also trotz widriger Bedingungen, ich hoffe, es war nicht zu heiß. Wir hatten ein paar eiskalte Verbrechen. Vielleicht hat das gekühlt. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja bald schon wieder. Vielleicht hören wir uns auch bald wieder. Das würde mich sehr freuen. Also jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Ich habe gesehen, noch nicht alle haben abgrundtief gehört. Der perfekte Zeitpunkt zum Abonnieren ist also jetzt. Da bekommt ihr die Fälle dann auch nochmal. Mittlerweile haben wir über 50 Stück, glaube ich. Die sechste Staffel ist in Planung. Also ja, danke an euch auch von meiner Seite. Es war ein super schöner Abend für uns. Euch noch einen schönen Abend. Toll, dass ihr da wart und passt auf euch auf. Dankeschön. Applaus